Hallo, die beleuchteten Brüder begrüßen euch recht herzlich zu dieser ganz besonderen Folge. Warum ist sie besonders, lieber Benni?
Weil wir vor einer Woche schon eine veröffentlicht haben.
Und in einer Woche wieder eine veröffentlichen werden.
Und das schon lange nicht vorgekommen.
Das ist länger nicht vorgekommen. Hier und da gab es Beschwerden. Ich möchte sagen, sorry, aber wir haben auch Leben.
Zwei Stück.
Wir haben Leben zu führen. Wir versuchen es unterzubringen, wenn es passt. Jetzt passt's. Heute am 11.10.2023 um 21.31 Uhr. Es ist Dienstag. Nein, es ist Mittwoch. Morgen ist entsprechend Donnerstag. Und da sind wir.
Ja, morgen ist Donnerstag.
Ich habe das versucht, zeitlich in einen Kontext
zu bringen. Und Freitag erscheint diese Folge.
So ist es. Wie geht es dir? Ich bin jetzt seit ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten hier. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Habe noch nicht gefragt.
Hast du kein, also ich dachte so vibe-mäßig,
dass man nicht erspürt. Ich spüre viel.
Und wie geht's mir?
Ganz gut. Leicht genervt. Leicht. Subtil genervt vielleicht. Aber guter Dinge.
Ja.
Ein bisschen traurig, dass es schon so spät ist.
Ja. 9:30. Kackzeit.
Kackzeit.
Einer der schlechtesten Zeitpunkte des Tages.
Nein.
Um etwas zu beginnen, was man lieber 2 Stunden früher begonnen hätte.
Deswegen machen wir auch nur eine kurze Pause. Aber ich glaube,
eine kurze Pause.
Eine kurze Folge. Aber das ist doch eigentlich immer so, dass Dinge irgendwie immer blöd sind, wenn man sie 2 Stunden startet, nachdem man sie eigentlich starten wollte.
Das ist unterschiedlich. Wenn ich jetzt irgendwie sage,
Sex.
Dann ist es auch okay, wenn man 2 Stunden später anfängt.
Okay.
Es gibt eine Menge Sachen, die okay sind. Wenn du irgendwie irgendwann am Tag noch duschen wolltest.
Wenn du ins Kino willst, ist schlecht.
Du sagst, ja, natürlich, aber es gibt viele Situationen, Wochenende bist du den ganzen Tag zu Hause, sagst irgendwann, ich gehe jetzt gleich mal duschen, dann kommt dir was dazwischen, 2 Stunden später bummst, sagst du, jetzt gehe ich duschen, kein Problem.
2 Stunden später bummst, jetzt Sex. Ich glaube, es hängt, weil man so viel Zeit verloren hat, muss man jetzt alles miteinander kombinieren.
Und Zähne putzen auch noch.
Pipi machen. Nicht währenddessen. Geht auch nicht. Schwellkörper sind im Weg. Bei Mann und Frau. Wusstest du das? Dass du mit irrigiertem Penis nicht Pipi machen kannst?
Ja, das wusste ich.
Und Frauen haben auch Probleme damit?
Das wusste ich nicht.
In sexueller Erregung ist es, also es ist ja nicht nur beim Mann so, dass es...
Ja.
Sondern... Bei der Frau ist auch.
Ja.
Und da ist auch die Harnröhre zugeklemmt.
Und wie machen diese ganzen Fetischleute das? Donald Trump und so?
Da pinkelt ja meistens die Person, die vielleicht gerade nicht so erregt ist.
Ach so, wie blöd. Dann lässt sie sich anpinkeln und dann muss irgendeine nicht erregte Person das auch noch mitmachen. Das kann auch nichts mit Freiwilligkeit zu tun haben.
Das ist die Definition von Sexarbeit, oft.
Ah, okay. Und Sexarbeit ist auch der Place to go, wenn du gerne anuriniert werden willst. Hofft.
Ich weiß.
Hofft.
Hofft?
Ich wollte oft sagen. Hofft. Ich habe mit H angefangen.
Weiß ich nicht. Ich bin nicht drin im Anpinkel-Game. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das da etwas vermehrt vorkommt. Ich würde mir aber auch gut vorstellen können, dass es viele glückliche Paare gibt, die sich auch im Alltag gegenseitig anpinkeln.
Vielleicht wird auch die Refraktärphase dafür genutzt.
Gut.
Das ist auch wieder Synergien nutzen, möglichst effizient durch den Tag pinkeln.
Da wird kein Toilettengang verschwendet, da wird immer gleich der Partner, die Partnerin hinzugerufen, leg dich mal da unten hin,
ja.
Los geht's.
Wenn gut, du möchtest.
Das hat jetzt hervorragend angefangen, diese Handy-Notizen-Folge, weil das ist es wahrscheinlich, oder? Eine Handy-Notizen-Folge, was soll es sonst sein?
Nichts sein. Naja, wir haben ein paar aktuelle Themen.
Oh Gott, ja.
Vor allen Dingen in der Weltpolitik haben wir ein paar aktuelle Themen.
Ja, haben wir das, ja.
Könnte man drüber sprechen, hätte ich auch was dazu sagen.
Mit Sicherheit.
Aber das wird eher so ein kleiner Rant.
Ja, und auch irgendwie ein krasser Downer potenziell. Aber ich glaube, es wäre jetzt völliger Quatsch, das komplett zu ignorieren. Deswegen lass uns das doch vielleicht mal aus dem Weg schaufeln, bevor wir versuchen, ein bisschen Leichtigkeit oder zumindest ein bisschen Themenvielfalt reinzubringen.
Genau, wir reden natürlich von dem Disput zwischen Uli Hoeneß und Oliver Kahn, der öffentlich ausgetragen wird derzeit. Und
genau.
Das geht gar nicht.
Das geht gar nicht. Und dann gibt es manche Leute, die freuen sich über verbale Angriffe offen auf der Straße und haben viel Verständnis für Uli Hoeneß zum Beispiel. Aber das ist völlig unreflektiert.
Schön, wie du versuchst, den Bogen zu schlagen.
Ja, ne?
Ja. Richtig.
Ja.
Ja, man sollte kein Verständnis für Uli Hoeneß in dieser Sache zeigen, nee. Denn er ist hier der Aggressor.
Ja, kein Verständnis für Aggressoren.
Und Terroristinnen.
Zumindest nicht, wenn so vorgegangen wird wie in der gegenwärtigen Situation. Mach du das mal.
Aber wir versuchen jetzt einfach besser. Diese ganze
nein,
Geschichte.
Nein.
Olli
Hoeneß und Uli Kahn. Nee, das ist, glaube ich, nicht
okay,
angemessen.
Vor sechs Thematik Tagen oder sieben Tagen, glaube ich, hat die Hamas einen brutalen Anschlag auf Israel verübt, sagt man.
Es wurde, wie ich fand, irgendwie ganz anschaulich als Israels 11. September beschrieben.
Und dabei wurde unter anderem ein Rave-Festival von jungen Menschen angegriffen, wo Leute gefeiert haben und einfach gezielt, eigentlich, ich habe mich erinnert gefühlt an Anders Breivik und sein Massaker auf der Insel, vergessen wie sie heißt.
Utopia oder so.
Ja, mit U, genau. Utopia, nennen wir die Utopia. Und wirklich einfach gezielt Menschen hingerichtet und entführt, als Geiseln genommen, um sie später hinrichten zu können oder entsprechende Sicherheitsgarantien zu bekommen. Und so wurden, ich weiß nicht, wie viele es letztlich waren, mehrere tausend Israelis hingerichtet.
Ja, das wird sich sicherlich zwischen jetzt und dem Erscheinen der Folge auch nochmals erhöhen, diese schreckliche Zahl.
Und das ist das krasse, ZivilistInnen.
Ja, richtig. Also völlig unschuldige Menschen.
Ja, und das ist halt auch, also, und zeitgleich übrigens, und nur damit das mal erwähnt wird, weil das tatsächlich sehr untergegangen ist zwischen der Bayernwahl, dem Ukraine-Krieg und diesem schrecklichen Sache, 5000 Leute in Afghanistan beim Erdbeben, einfach tot.
Einfach tot.
Und die Taliban kriegen das nicht so richtig auf die Kette.
Wer hätte das gedacht, dass die nicht so gut organisiert sind, was so Hilfsaktionen angeht.
Und das wäre halt sonst eine absolute Top-1-Schlagzeile gewesen. Aber gegen die Hamas und Hubert Aiwanger kann das Erdbeben im Wetteifern der Presse nicht gegen an. Nein, ich war wirklich ernsthaft schockiert davon. Es gibt ja ständig solche Nachrichten. Mhm. Hier ein Angriff, da ein Krieg, hier eine Katastrophe. Aber das hat mich richtig erschüttert.
Und Konflikt in Nahost ist jetzt nun auch keine News im Sinne von, die haben Streit. Das also ist
wieder eine Parallele zum FC Bayern.
Grundlegend nicht überraschend. Aber ich bin da ganz bei dir. Es hat mich so extrem betroffen gemacht. Und ich habe mich auch gefragt, woran liegt es? Ist man einfach dünnhäutig geworden über die letzten Jahre? Ist man aus irgendwelchen Gründen emotionaler dabei? Ist das ein Ausmaß an Schrecken, der irgendwie so noch nicht da war? Oder ich meine, ich finde, man kann ja sowas immer nicht miteinander vergleichen.
Ne? Aber das ist es. Es ist das Ausmaß an Schrecken und es sind die Zivile. Deswegen ist es auch mit dem 11. September ganz gut zu vergleichen. Damals hat man ja auch, gab es ja auch solche Stimmen, die gesagt haben, ja, aber die USA sind auch ein bisschen selber schuld mit ihrer Weltpolitik.
Mhm.
Ist natürlich völliger Quatsch bei sowas. Da ist noch nicht mal der fürchterliche Einmarsch Putins vergleichbar auf der Art. Also deswegen ist man, glaube ich, da noch angefasst davon. Und wenn da noch solche Sachen sind, wie das Musikfestival, du kannst dich reinversetzen.
Ja,
und du bist natürlich auch jetzt bei der israelischen Gesellschaft gefühlt irgendwie sehr nah dran. Man kann sich da reinfühlen, man kann sich da natürlich nicht reinfühlen, weil die in einer ganz anderen Situation leben, aber von ihrem Wertesystem, wie sie orientiert sind, was sie so für Musik hören in ihrer Freizeit machen, sind die Israelis einem doch irgendwie relativ nah. Und das kommt da, glaube ich, so ein bisschen mit zu und das hat mich einfach auch in Auffall, du denkst, es kann nicht wahr sein, dass sowas passieren kann. So, du hast das Gefühl, dass es irgendwie ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte oder wenn, dann gibt es halt mal hier einen Konflikt, da einen Konflikt, da geht es um was weiß ich, geopolitische Geschichten oder dann wird mal irgendwo eine Basis angegriffen. Aber dass sie einfach so ein Massaker veranstalten, zwar geplant, nicht irgendwie ein wahnsinniger Breivik, der auf die Insel fährt und die Jugend.
Durchaus auch geplant, aber natürlich
ein ganz anderes
Organisationsvermögen dahinter.
Und
genau.
Da denkst du halt wirklich an Wahnsinnigen und hier ist es einfach eine geplante Aktion
von
gewesen,
vielen
Menschen. die nicht alle, also was da auch an Hass hinterstecken muss und was die vorher...
Ja, es ist wirklich einfach nicht zu fassen, buchstäblich nicht zu fassen, was da passiert oder passiert ist und immer noch passiert. Ich habe mir so überlegt, so das könnte auch sowas sein, also das könnte so eine Geschichte sein, wie heute ist der 40. Jahrestag dieses fürchterlichen Verbrechens. Und dann, so davon gibt es ja viele, das dies Massaker dort, der Angriff oder der Anschlag dort und dann denkt man sich heutzutage, oh Gott, ja, furchtbar, naja, egal, gehe ich jetzt irgendwie Pizza essen. Aber dadurch, dass es jetzt so ganz aktuell passiert und man das auch durch, ne, das ist auch keine News und keine Neuigkeit, aber durch diese ständige und direkte Verfügbarkeit von Informationen ständig irgendwelche Push-Nachrichten aufs Handy bekommt, was da jetzt schon wieder schreckliche Dinge passiert sind, ist das so nah und so echt und man kann sich so gut vorstellen und reinversetzen, wie das für die Leute sein muss, die davon betroffen sind oder die Angst davor haben, dass sie die Nächsten sind und irgendwie nur hoffen, die nächsten Tage zu überleben. Das ist unfassbar. Ich habe ich bin jetzt seit einer Woche Masterstudent und vorgestern, glaube ich, oder gestern kam eine Mail der Hochschulchefin. Ich weiß nicht, ob man die so nennt, Geschäftsführerin der Uni, an der ich studiere, wo drin stand, wir trauern um unsere Studierende und dann der Name und dann relativ langer Kondolenztext, sagt man das so? Kondolenz?
Sagt ja.
Oder
Kondolation? Condoleezza Rice. Ich weiß nicht, Kondolenztext.
Kondolenztext. Und da wurde dann letzten Endes, ging daraus hervor, dass eine Studierende sich aktuell in Israel befand und Opfer eines Terroranschlags dort wurde, dort getötet wurde von Mitgliedern der Hamas. Ich kenne die nicht, ich habe die noch nie gesehen, völlig anderer Studiengang, nicht mal selbe Ort, also selbes Department sozusagen, sondern in Harburg irgendwo studieren. Aber auch das macht es irgendwie so krass nah. Das ist einfach eine junge Frau gewesen, nehme ich jetzt mal an, dass sie jung war, die auch gerade studiert, so wie ich gerade studiere, an derselben Uni, an der ich gerade bin. Und die ist einfach jetzt vor 3 Tagen durch islamistische Terroristen getötet worden.
Ja.
Weil die sich gerade privat, nehme ich an, in Israel befand.
Ja. Boah, Alter. Und jetzt muss jemand wie Zelensky irgendwie auf dem weltpolitischen Parkett dafür sorgen, dass jetzt die Unterstützung für seine Verteidigung nicht wegbricht, wegen so einer Sache. Und der muss das sozusagen so betrachten. Und auf der anderen Seite kann Putin sagen, hey, nice.
Ja.
Und das alles, also dass solche persönlichen Tragödien und fürchterlichen Verbrechen dann so ein politischer Faktor für manche Leute werden. Das ist auch irgendwie, finde ich, schwer zu verdauen.
Ja, aber ja, das bleibt ja aber nicht aus, weil auch, ich sag mal, Regierungen, die bisher Zelensky ganz doll unterstützt haben, auch finanziell und mit Ressourcen, muss ich jetzt auch fragen, okay, und auch unsere Ressourcen sind natürlich begrenzt. Also auch ein reiches westeuropäisches Land kann, oder auch die USA, die haben ja keine unbegrenzten Ressourcen und die müssen halt jetzt auch überlegen, okay, wir wollen aber natürlich auch irgendwie die angegriffenen, vom Terror gebeutelten Israelis unterstützen. Auch da muss irgendwie was hin. Wie machen wir das jetzt? Wofür entscheiden wir uns? Was ist jetzt irgendwie dringlicher? Wo muss man jetzt irgendwie mehr Hilfen leisten? Und wo muss man sie dann quasi entsprechend wegziehen? Das ist unfassbar, was das für Entscheidungen sind.
Ja, das, was ich eben mit Rand meinte, war, dass ich dann vor ein paar Tagen mit jemandem zusammensaß, eine Person, die ich wenig kenne oder da erst kennengelernt habe so richtig, und ich das Thema angeschnitten hatte, weil mich das so aufgewühlt hat irgendwie und ich weiß gar nicht, womit ich damit angefangen habe. Und dann kam das, was ich schon von woanders kenne, aber ich war fassungslos, weil die ersten 3 Sachen, die kamen, waren, so, was war denn das? Also erstmal sowas wie, genau, von wegen, und jetzt ist plötzlich der Ukraine-Krieg gar nicht mehr Platz 1 in den Nachrichten. So. Und Israel kriegt jetzt wieder so viel eingeräumt. So, im Grunde das, weil das Erste, wie kann es sein, dass Israel jetzt wieder Top 1 in den Nachrichten ist, wo wir doch einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine haben. Und das Zweite war dann...
Moment, das verstehe ich jetzt nicht, was dich jetzt daran so... direkt ranten lässt. Also ist ja ein Fakt. Also jetzt ist ja.
Nee, aber das ist sozusagen eine Beschwerde darüber, dass es unverhältnismäßig sei, so viel über Israel zu berichten.
Okay, krass.
Weil es gibt jeden Tag irgendwas, aber wenn Israel kommt, dann ist wieder was los.
Okay, so. Das ist ja düster. So habe ich das gar nicht interpretiert.
Das war noch das am wenigsten Schlimme. Dann ging es nämlich weiter mit. Wie kann das eigentlich sein, dass der Mossad, der bestausgebildete Geheimdienst der Welt, die wissen alles, die können alles, das sind die absoluten Superstars, dass denen sowas passiert?
Dass sie das nicht haben kommen sehen.
Ja, oder so. Und ist das nicht auch für Netanyahu eigentlich eine ganz gute Sache, was da gerade passiert? Das ist die nächste Schiene. Und die dritte Schiene ist dann, wenn Israel jetzt in Gaza eingreift, da sind ganz viele Zivilisten, die nichts mit der Hamas zu tun haben, dann, das können die nicht machen. Die suchen doch nur den Vorwand, da einzumarschieren.
Da ist er,
Und das, also abgesehen von der inhaltlichen Diskussion über die besetzten Gebiete und die israelische Regierung und so weiter, ist einfach das an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten, nach so einem Vorfall. Also als erstes daran zu denken.
Also zunächst einmal ist es sehr einfach, an Geschmacklosigkeit zu überbieten, nämlich dann, wenn man es feiert und sagt, endlich wehren die sich gegen die gegen diese Knechtschaft der verfickten Juden. Was ja nun durchaus auch Leute, also es gibt ja durchaus auch Leute, die das sagen. Also es geht schlimmer.
Es geht schlimmer, aber ich hatte das aus der Richtung nicht erwartet.
Ja.
Es ist sehr verbreitet, diese Einstellung im linken Spektrum in Deutschland. Ich kenne viele Leute, die ein bisschen tendenziell so denken. Und es ist das Gleiche, was auch am Anfang bei Russland gesagt wurde, von wegen, na ja, aber die NATO ist ja schon eine Bedrohung für Russland und die haben ja auch ein Recht darauf, sich zu verteidigen. Und Ukraine direkt vor der Haustür, wenn darüber geredet wird, da muss man ja auch aufpassen und da gibt's ja. Und dann ist immer dieses, das muss man ja von beiden. Da wird so getan, als ob das ein gleichberechtigter Konflikt zwischen zwei Parteien ist, wo beide so ein bisschen was getan haben. So, das muss man von beiden Seiten betrachten. Und muss man nicht. Das ist einfach ein.
Also ja, also ich tue mich ein bisschen schwer gegen dieses Generalabwatschen, weil wenn man sich so den Gesamtkonflikt anschaut, und meine These ist, es gibt keinen Menschen von 8 Milliarden Leuten auf der Welt, die den komplett überblicken, den Nahostkonflikt. Glaube ich einfach nicht, kann ich mir nicht mehr vorstellen. Der ist schon so lange am Start, der ist so diffizil. Der ist so ungreifbar, dass es immer nur ExpertInnen für einzelne Bereiche gibt. Aber ich glaube, niemand auf der ganzen Welt überblickt es komplett, sonst wäre er mittlerweile gelöst. Das ist meine These. Aber man darf ja nun trotzdem, also es ist ja einfach so, dass es da jetzt nicht wie bei der Ukraine und bei Russland sehr klar verteilt ist, wer, also jetzt ganz grundgeschichtlich gesehen, jetzt nicht auf diese ganz konkrete terroristische Angriffsaktionen bezogen, sondern ganz allgemein gesehen gibt es ja nicht, Israel sind die Guten, die Palästinenser sind die Bösen. So ist es ja einfach nicht.
Ja, ja.
Es wäre wunderbar, wenn das so einfach wäre. Ist es ja leider nicht. Aber, und da gehe ich zu 100% mit dir mit, in dieser Situation, wo gezielt auf ZivilistInnen geschossen wird, wo gezielt Unschuldige vergewaltigt und tanzende, wahrscheinlich junge Menschen überwiegend hingerichtet werden, um Terror auszuüben, kann man nicht mit einerseits, andererseits argumentieren. Ja. Wer da nicht sich hinstellt und sagt, das ist das Allerletzte, das geht nicht, das verurteilen wir, das ist scheiße, so kann kein Konflikt jemals gelöst werden und vor allem kann man dafür keine Argumente finden, um das zu rechtfertigen.
Ja.
Nichts kann das rechtfertigen.
Und das?
Das verstehe ich,
also, wenn du da wütend bist. Und das? Dann noch als deutsche Person. Das kommt für mich immer noch dazu.
Ja.
Und du kannst nicht irgendwie sagen, hier, was weiß ich, Charlie Hebdo, ich bin hier, wir stehen alle zu Paris oder wir sind alle, was weiß ich, Black Lives Matter oder so, überall pflastern sich die Leute zu mit Solidaritätsbekundungen und ohne das genau zu hinterfragen, was ist da jetzt eigentlich passiert, wer sind die Gruppen, was wollen die, was machen die Gegenseite, sondern dass man völlig klar sortiert, auch zu Recht, weil bei bestimmten Dingen kann man auch einfach mal sagen, nein, das geht einfach nicht. Und das wäre genauso eine Gelegenheit.
Ja.
Und da wird es versäumt und da wird dann sowas rausgeholt. Und dann wird sozusagen dieser ganze, wie du dargestellt hast, sehr unübersichtliche Nahostkonflikt bemüht, um zu sagen, naja, aber jetzt muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. So, die Israel hat da auch seinen Teil zu beizutragen.
Ja, ist schon mal okay, ins Land einzufallen und 30 Babys umzubringen.
So, das geht halt ein. Das kannst du nicht bringen. Mhm. Und dann auch beim Nahostkonflikt, aber gut, das ist jetzt ein bisschen, würde jetzt noch ein bisschen weiterführen. Aber Israel ist nun mal einfach ein demokratischer Staat mit einem, es ist ganz schön bitter. Und ich finde es wirklich erstaunlich. Also ich bin froh, wie die Presse darüber berichtet und wie klar das auch gemacht wird und wie auch die öffentlichen Äußerungen sind und wie es jetzt sofort Distanzierung und so weiter gibt. Die Mechanismen funktionieren da alle. Aber in den Privatmeinungen von Menschen, die im politisch okayen Spektrum sich bewegen, ist ganz schlimme Abgründe zu finden. Und es ist irgendwie so, dass ich immer noch denke, Deutschlands Antisemitismusproblem hat nicht nur was mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Das ist tief verwurzelt. Naja, schlimm.
Schlimm.
Jetzt haben wir das abgeschaufelt.
Ja, würde ich auch sagen.
Jetzt müssen wir nicht auch noch über Hessen und Bayern sprechen.
Nein, müssen wir eigentlich nicht. Müssen wir? Nö. Müssen wir nicht. Nein, müssen wir nicht. Aber ich kann das thematisch aufgreifen insofern. Ich habe eben zu dir gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt einen Podcast machen, weil mir eine Sache auf dem Herzen liegt. Seit heute Morgen, heute ist ja Mittwoch. Ist heute Mittwoch? Ja, heute ist Mittwoch. Die mich sehr beschäftigt. Ich habe schon länger darüber nachgedacht, in welcher Reihenfolge ich dir jetzt dich jetzt in diese Thematik mit reinnehme. Ich glaube, ich mache es einfach chronologisch. Ich war vergangenen Mittwoch auf einem Konzert der wunderbaren Band Die Ärzte. In Hamburg, habe ich von erzählt. Relativ klein, 2.900 Menschen, war cool. 3.900, eins von beiden, egal. Vergleichsweise klein für die Ärzte. Und es war, nachdem ich ja beim Hurricane sehr unzufrieden mit dem Auftritt war, ein fantastischer Auftritt. Ich war sehr, sehr begeistert von eigentlich nahezu allem. Ich fand insbesondere die Setlist sehr, 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 sehr toll, weil da einige Songs dabei waren, die ich in meinem Leben noch nie live gehört habe von den Ärzten. Ich habe die schon oft live gesehen. Deswegen hatte ich da extrem viel Spaß. Toller Abend, hat mir richtig gut gefallen. Dann gab es eine Situation bei diesem Konzert, da hat Farin Urlaub eine Ansage gemacht. Und zwar hat er, ich kann es natürlich nicht wortwörtlich wiedergeben, aber es ging darum, dass die AfD aktuell in Umfragen, das war ja noch vor der Bayern- und Hessenwahl, in Umfragen bei um und bei 20% steht. Und er hat halt gesagt, aktuell ist es laut Umfragen so, dass 20% der bundesdeutschen Bürger angeben, sie würden sich vorstellen können, bei einer rechtsradikalen Partei ihr Kreuz zu setzen. Das geht nicht, das ist unerträglich, das können wir so nicht machen, das können wir so nicht hinnehmen. Und dann hat er gesagt, dass er und alle anderen Leute, die ähnlich denken wie er und wahrscheinlich alle Menschen, die dort vor Ort sind, seit 20, 30, 40 Jahren irgendwie immer versuchen, dagegen anzugehen, indem wir sagen, Nazis raus, weg mit denen, wir wollen nichts mit denen zu tun haben, ciao, ihr seid kacke, ihr seid blöd. Mhm. Und er hat gesagt, das versuchen die so lange, es scheint nicht zu funktionieren.
Die Ärzte haben es nicht geschafft.
Also wir im Sinne von die guten Leute, die humanistisch korrekte Einstellung haben. Und er glaubt nicht, dass 20% der Deutschen wirklich Nazis sind. Deswegen sollte man vielleicht mal anfangen, den Leuten zuzuhören. Weil die offensichtlich Ängste haben, weil die irgendwas nicht verstehen, weil die sich Sorgen machen über whatever. Also seine Aussage war, hört den Leuten zu, nehmt die ernst und versucht, die inhaltlich argumentativ zu überzeugen, dass das, was sie meinen, das Richtige zu tun, nämlich die AfD zu wählen, nicht das Richtige ist, weil, das hat er auch gesagt, er hat in seinem Leben, er hat viele Länder bereist, er hat viele Länder gesehen, die in Diktaturen leben und glaubt mir, Leute, das wollt ihr nicht. Hat mich sehr berührt, fand ich toll. Richtig tolle, weil auch extrem, also gerade für diesen Kontext Rockkonzert und vorher und hinterher ging es um Ficken und Fotzen. Aber da mal zwischendrin sowas war irgendwie erfrischend. bisschen konterkariert wurde es dadurch, dass direkt danach der Song Doof gespielt wurde, geschrieben und gesungen von Bela B. vom mittelmäßig guten Album Dunkel, wo solche Sätze drin vorkamen wie: Niemand weht Nazis nur aus Unwissenheit, man muss mit denen nicht reden, weil doof bleibt doof. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er vorher gesagt hat, aber egal. Ich habe darüber gekichert, ich weiß nicht, wie die anderen Leute es gesehen haben. Habe ich mir so angehört, angeguckt, fand ich gut. Dann kam wieder ein geiler Song, den ich noch nie gehört hatte. Und dann war es relativ schnell wieder vergessen. Nun ist es so, dass, kennst du Watson.ch? Das ist so eine Newsseite für
Leute mit wenig Zeit.
Für Leute mit wenig Zeit und von minderer inhaltlicher Qualität.
Ja.
Die haben
Eine krasse Werbekampagne gemacht, von wegen: Du hast keine Zeit, lies Watson. Wir kondensieren dir alles bis zur Unkenntlichkeit runter.
Unkenntlichkeit in dem Falle auch einfach inhaltlich alles nicht ganz korrekt. Deswegen große Vorsicht bitte bei Watson. Die haben aber geworben mit der Titelzeile oder haben Clickbait betrieben mit Farienurlaub von den Ärzten äußert sich zum Wahlergebnis der AfD, was schon mal falsch war, weil das war bevor die Wahl war. Dann wurde im Text auch noch geschrieben, Farienurlaub sei Wahlhamburger, was einfach auch nicht stimmt. Er wohnt wieder seit 12 Jahren oder so in Berlin oder im Umland da irgendwo. Und da wurde das im Grunde nochmal so thematisiert, was er so grob gesagt hat, ohne das so in den großen Kontext einzubauen, wie ich es jetzt gerade getan habe. Mit einem kurzen...
Farienurlaub sagt, redet mit der AfD.
Basically ja, ein bisschen mehr detailliert haben sie es schon gemacht und sie haben auch ein Handyvideo da rein verlinkt, wo man da auch einen großen Teil der Ansage sich angucken kann. Jetzt kommt der Punkt, der es für mich schwierig macht. Heute am Mittwoch kam eine Ausgabe Boomer Cringe meines heißgeliebten Podcasts Fest und Flauschig raus. Und da haben sich Jan Böhmermann und Olli Schulz unter anderem darüber unterhalten und haben sich extrem aufgeregt über Farienurlaub.
Ja.
Dass das ja überhaupt nicht ginge und was jetzt mit ihm los sei. Und wir dachten, du bist Punk und stehst quasi auf der richtigen Seite. Und jetzt sagst du, lass uns doch mit den Nazis reden. Was stimmt denn nicht mit dir? Auch von beiden, insbesondere aber von Jan Böhmermann, der dann noch, ich sag mal, verhohene Piepen gesungen hat. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Verständnis. Und das entsprechend so weitergeführt hat, den Text. Und ich habe das heute Morgen früh morgens auf dem Weg zur Arbeit gehört und dachte mir, das überfordert mich jetzt gerade. Weil, also Farienurlaub eigentlich schon, solange ich denken kann oder solange ich selber aktiv denke, so ein bisschen so ein moralischer, inhaltlicher Kompass für mich ist, wo ich mich auch irgendwie immer sehr wohl mitgefühlt habe. Jan Böhmermann aber auch. Und jetzt widersprechen die sich. Und ich kann dir sagen, ich bin zu 100% auf der Seite von Farienurlaub.
Ja, klar.
Weil ich das...
Aber das ist... Ja, gut.
Ja, sag du mal.
Ja, das ist genau das Problem, das ich mit Böhmermann in ganz vielen Dingen habe. Dass er sich das dazu einfach macht. Und an der Stelle, finde ich, passt Boomer Cringe ganz gut.
Ich glaube aber nicht, dass es deswegen so heißt,
also,
aufgrund von Selbstreflexion.
Nein, natürlich. Das ist halt, es ist sowas Gelerntes. Wir haben es gelernt, wir haben es alle gehört, von wegen, man kann nicht mit denen reden, man darf nicht keine Kompromisse eingehen, man, so. Ich finde das immer schon falsch. Es gibt einen Unterschied zwischen Leuten ein Forum geben, übermäßig über die AfD berichten, sie einzuladen und sie anzuhören und ihr Raum zu geben und auch zu sagen, hier ist eine Grenze. Aber du kannst nicht die Grenze so lange ziehen, bis 75% auf der anderen Seite stehen und dich in die Elbe schubsen. So, das bringt dir nichts.
Nee, genau.
Und es wird auch den Leuten nicht gerecht, tatsächlich.
Ja, richtig. Und vor allem, das ist überhaupt gar nicht zielführend. Wenn man jetzt, man hat jetzt vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren gesagt, okay, ich weiß nicht, wie viel hat die AfD bei der letzten Wahl, 17% oder was? 15, 14, 13, I don't know. Sagen wir 15%. Einmal gesagt, okay, 15%, ihr seid scheiße, weg mit euch. Mittlerweile, wenn die Umfragen stimmen, sind es vielleicht 20. Also nochmal 5% mehr der wehenden Bevölkerung, weg mit euch. Und wenn das dann immer so weitergeht und die sich dann irgendwie immer mehr miteinander verknüpfen, dann werden das immer mehr, die überhaupt gar keine Chance mehr haben, irgendwie wieder auf die richtige Seite gezogen zu werden.
Also es gibt natürlich schon irgendwo eine Sättigung, also es ist nicht so, dass es unendlich viel mehr werden können.
Das, richtig, das wird dann irgendwann bei 100%
aber
sein.
Aber es ist so, dass ein bestimmtes Unverständnis auch für sozusagen die Gegenseite tief reingeht in das in die Mitte, in das sozialdemokratisch-grüne Milieu, wo Leute auch anfangen zu sagen, kann das, was ist hier eigentlich los? Und auch solche Positionen der AfD teilweise übernehmen. Kennst du Aladin Elmafalani?
Der Name
Soziologe aus Münster.
Ja,
ist er bei Twitter? Hat Bücher geschrieben, bestimmt bei Twitter, hat Bücher geschrieben, Mythos Bildung, das Integrationsparadox und noch irgendwas.
Mhm.
War bei Jung und Naiv zweimal, hat da 3 Stunden jeweils Interviews gegeben im Podcast. Meine Frau, die sagt, dass wir unseren Podcast zu 80% mit Dingen bestreiten, die sie mir ins Ohr setzt.
Was deine Inhalte angeht, vielleicht.
Was meine Inhalte angeht, was ich auf 8% reduzieren würde, aber dann das, stimmt's.
Das sind die besten 8% des
Podcasts. Die besten 8%. Die hat das, die folgt dem schon länger, findet den ganz toll und die hat auch diesen Podcast gerade gehört.
Ich dachte, sie möchte nichts über Politik hören als Podcast.
Ja, aber über den schon.
Aber das ist okay.
Das ist aber auch eher, er ist halt Soziologe, das sind halt auch sehr viele gesellschaftliche Themen und so weiter. Und der, ich war auf seiner Homepage, da hat er sein Zitat von ihm, wenn alle Leute pessimistischer werden, dann ist der Realist plötzlich Optimist oder so ähnlich. Der hat zu den Erfolgen der AfD, auch vor jetzt der Wahl und so weiter, gesagt, das ist alles bedrohlich und schlimm und so weiter. Und das will er nicht kleinreden. Aber. Und das Aber ist, dass er sagt, vor 20 bis 30 Jahren waren die Positionen, die die AfD heute vertritt, zum großen Teil Mainstream. Und wir haben in 20 bis 30 Jahren so viel erreicht, dass man einfach nur jubilieren kann, gerade als Mensch mit Migrationshintergrund. Er hat als Beispiel gebracht, dass Horst Seehofer irgendwann, nachdem Christian Wulff gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland, und er gesagt hat, also selbstverständlich gehören Muslime zu Deutschland, aber der Islam nicht. Und dann hat Horst Seehofer einen Shitstorm dafür bekommen, dass er gesagt hat, der Islam nicht. Und er hat gesagt, er ist einfach nur ausgerastet, weil ein CSU-Politiker sagt, Muslime gehören selbstverständlich zu Deutschland. Das ist etwas, was man, das vergisst man bei all dem, was passiert. Aber es gab einen solchen krassen Shift. Und er hat gesagt, dass die rot-grüne Regierung von Gerhard Schröder unfassbar viel dafür getan hat, wo wir heute stehen. Und dass das historisch kaum zu unterschätzen ist, was das gebracht hat. Aber wenn man aus heutiger Sicht auf die damalige Politik guckt, denkt man, das ist absolute rechte Steinzeitpolitik, die da passiert ist. Aber das hat sozusagen einen Stein ins Rollen gebracht und wir haben eine gesellschaftliche Entwicklung. Und der sagt auch solche Dinge wie, je mehr Diskussion über Integration und über Zuwanderung es gibt, ist es ein Zeichen dafür, dass Integration gelingt. Denn ansonsten hast du sowas, du hast eine Minderheit, die keine Rolle spielt, die marginalisiert ist, die an den Rand gedrängt wird und dann hast du kein Thema von Integration. Und sobald darüber gestritten wird, gibt es irgendwie so ein Bild von so einem Tisch, wo irgendwie alle sitzen und dann setzen sich plötzlich andere dazu und dann gibt es den Streit. So, was wird serviert, was all diese ganzen Geschichten. Und das muss total spannend sein. Ich habe jetzt gerade für meine Frau als eine der Bücher gekauft. Ich möchte diesen Podcast auch noch hören. Aber das, was sie erzählt hat, war für mich nochmal so ein, hat das nochmal in ein anderes Licht gerückt, dass diese vielen, vielen Leute, die jetzt die AfD wählen und die Farin Urlaub da im Blick hatte, dass das Menschen sind, mit denen man wirklich ins Gespräch kommen muss, weil vielleicht auch bestimmte Dinge, gerade wenn du deine Lebenszeit so überblickst, auch ein bisschen schnell gingen. Und das sind genau die Leute, die vor 20 Jahren irgendwo im gesellschaftlichen Spektrum vielleicht weiter links standen und jetzt angefeindet werden für ihre inkorrekte Sprache, für ihre Haltung, für ihre Werte und die sich umschauen und gar nicht mehr wissen, wo sie eigentlich stehen. Und das heißt nicht, dass das nicht richtig wäre, wo wir stehen und dass die nicht falsch liegen würden damit. Aber das hat viel damit auch zu tun, was für einen Wert haben die Einzelnen, wo stehen die in der Gesellschaft, was lässt man sich. Das ist auch so ein bisschen wie das, worüber wir bei Harald Schmidt gesprochen haben.
Mhm, habe ich auch gerade dran gedacht.
Und ich glaube, dass Jan Böhmermann da ein bisschen viel Applaus, also je doller Böhmermann in die Richtung drückt, desto mehr Applaus bekommt er von einer bestimmten...
Ich glaube nicht, dass es ihm um Applaus geht.
Naja, aber also das prägt ihn natürlich schon. Also er kriegt natürlich Zuspruch dafür und er ist erfolgreich mit Sachen.
Ja, aber so. Nee,
und vor allen Dingen, wenn er immer wieder darin bestätigt wird, dass er recht hat. Also ich habe diese, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, oder nicht? Die zumindest den ersten Teil der Polizeisache gesehen. Und das hat er toll gemacht. Das hat er toll kontextualisiert, das hat er auch nicht... Aber mein Eindruck ist, dass er es sich vielleicht ein bisschen zu kuschelig gemacht hat in einer Nische und da sehr gut damit fährt, einfach sehr konsequent zu sein.
Ich glaube, es gibt wenig Menschen in diesem Land, die irgendwie in der Unterhaltungsbranche tätig sind, die mehr Hass kriegen als er, egal was er macht.
Ja, aber das ist ja auch eine Form von Bestätigung.
Ist mir schon klar. Aber ich glaube nicht, dass es ihm darum geht, bestätigt zu werden aus bestimmten Ecken, sondern ich glaube, dass es wirklich eine echte, richtige, dolle Überzeugung ist.
Ja, aber mein Punkt ist, das wird doch verstärkt dadurch, dass du so eine polarisierende Figur.
Aber du kannst doch die Verstärkung nicht irgendwie so separieren, dass du sagst, die Verstärkung hier... Die hilft mir ganz doll, die Verstärkung an anderer Stelle oder was ist das Gegenteil von Verstärkung? Der Hass.
Verminderung,
der Hass. Also, weißt du, wie
also,
ich meine?
Ich glaube, es ist für ihn einfach schwieriger in seiner Position, da einen Schritt rauszumachen.
Ich weiß nicht, was jetzt seine Position ist in deiner
Welt. Naja, in dem Fall, dass er sagt, was ist mit Farid Urlaub los? Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch die Regeln für uns klar abgesteckt. Das geht nicht.
Ja, aber und ich glaube nicht, ich finde, es klingt so, als wäre schon ein Kalkül dahinter, wenn er sagt, ich äußere mich auf die und die Art und Weise.
Im Gegenteil.
Um aus dieser Richtung Applaus zu bekommen.
Nein.
Du hast doch gerade vom Applaus gesprochen.
Ja, aber das nicht in dem Sinne, dass er sagt, ich möchte den Applaus, deshalb mache ich das, sondern dass ihn das ganz doll bestätigt und prägt in seiner Haltung, genau wie das, also nicht nur er als Entertainer oder er als Satiriker oder sonst was, sondern wie das allen geht, die sich irgendwie mit diesen Themen auseinandersetzen. Er wird sozusagen doller zementiert.
Ich will, automatisch. Ich will eigentlich was anderes sagen zu Aladdin hier. Ganz allgemein jetzt mal gesprochen, weil das hat ja so ein bisschen so diesen Grundtenor, man darf jetzt gar nicht so doll verzagen, weil eigentlich ist der Grund, dass heute so viele Leute aus heutiger Perspektive rechtsradikale Parteien wählen, ein Zeichen für den zivilisatorischen Fortschritt. Maybe, kann sein. Weiß ich nicht. Hätte ich mich vor 20, 30, 40 Jahren mehr mit Politik beschäftigt.
Und die rechtsradikalen Parteien heute haben zum Teil Positionen, die CDU vor 30 Jahren hatte.
Genau. Kann sein. Das ändert aber nichts daran, wenn dieser Trend sich fortführt und da kein Mittel gegen gefunden wird, jetzt mal ganz weg von Farid Urlaub und Jan Böhmermann und so, ne, sondern einfach, wenn es sich weiter so fortführt, wie es jetzt gerade die Hessen- und Bayernwahl gezeigt hat und die Umfrageergebnisse seit Monaten zeigen, die Tendenz, dann laufen wir auf eine Zukunft zu, wo die AfD zweitstärkste Kraft ist und who knows, du hast gerade gesagt, ein Sättigungseffekt tritt ein, aber wenn du sagst, es sind die Positionen der CDU von vor 30 Jahren, die damals große Volkspartei gewesen ist. Das heißt, möglicherweise, potenziell, wird die AfD irgendwann große Volkspartei, stellt eine Regierung und dann ist aber hier vorbei mit Lustig.
Das weiß ich nicht.
Das glaube ich nicht,
dass dann vorbei mit Lustig ist.
Ich glaube, dann ist
vorbei mit Lustig. Weil die Gesellschaft immer noch da ist, die da war. Und weil die sich auch nicht alles bieten und alles nehmen lässt. Und weil das, also ich stelle es mir eher wie so eine Pendelbewegung vor, dass du jetzt sehr lange ein Pendel in die eine Richtung hattest. Also im Grunde haben wir ist die deutsche Politik in der Mehrheit immer die real gemachte Politik linker geworden, in Anführungszeichen. Und hat wahnsinnig viel Gutes getan und viele Fortschritte erzielt. Und es kann sein, dass das Pendel jetzt ein bisschen zurückschwingt, was die Mehrheiten angeht, dass dann auch eine andere Politik gemacht wird, dass die CDU vielleicht auch wieder ein bisschen konservativer wird, dass vielleicht auch die Sozialdemokratie wie in Dänemark sich hin entwickelt zu einer sozialen Partei, die aber im Thema Migration...
Die aber Ausländer hast.
So, ja. So, das kannst du alles haben. Und das heißt aber nicht, dass wir plötzlich in eine Diktatur fallen oder dass plötzlich alle super rechts werden oder dass plötzlich die Werte umkippen, sondern dass es ein Aushandeln zwischen zwei Polen in der Gesellschaft, wo die Tide so ein bisschen hin und her schwappt. Und in dem Moment, also ich sehe noch nicht, dass die wirklich Regierungsverantwortung übernehmen in Deutschland. Möglicherweise auf Landesebene schon, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber selbst wenn es so kommt, ich meine, die USA haben in Anführungszeichen, haben Donald Trump in Anführungszeichen überlebt.
Mhm.
Und der hat nochmal eine ganz andere Dynamik da entfacht und entwickelt und hat auch noch ganz andere Möglichkeiten, was das Wahlrecht angeht und Mehrheiten angeht und kann mit 3 Millionen Stimmen weniger Präsident werden und so ein Quatsch. Die Befürchtung, dass sich das auf die Art verselbstständigt und dass die AfD dann in kürzester Zeit unsere gesamten
das Institutionen schlägt. Das habe ich ja nicht gesagt, dass es in kürzester Zeit passiert. Aber ich glaube schon, dass wenn sich der Trend weiter in diese Richtung bewegt, die Gefahr besteht, dass Dinge umgestaltet werden. Ich meine, Donald Trump hat es bei dem fucking Supreme Court ja sehr eindrucksvoll hinbekommen.
Ja, aber auch der ist ja nicht komplett ihm hörig. Also auch da sieht man ja jetzt gerade, wie die Institutionen immer noch funktionieren. Und das ist in Deutschland...
Aber nicht besonders gut. Wenn du dir anguckst, was die so in den letzten 1,5 Jahren so entschieden haben und wie die einfach das Land auch noch auf die nächsten unbegrenzt vielen Jahre weiter irgendwie umbauen werden, weil die einfach auf Lebenszeit
benannt
werden.
Aber die sind immer noch eine Demokratie und das meine ich auch, selbst wenn die AfD in die Regierung kommt.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das sofort zu einer Diktatur wird, aber ich glaube trotzdem, dass sie durchaus in der Lage sein könnten, das Land in einer Art und Weise zu verändern, die es wesentlich weniger lebenswert machen.
Ja, aber umso wichtiger ist es doch, dass man jetzt diese 20%...
Absolut. Genau,
eigentlich ist es umso wichtiger, das zu tun, was Farin Urlaub sagt.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Das auf jeden Fall.
Und das meinte ich auch sozusagen mit Böhmermann, das ist jetzt einfach von wegen, worum geht es hier? Das ist das, was wichtig wäre, denn ich finde die Analyse so platt, wie es klingt, von Farin Urlaub ist schon richtig. Wir haben jetzt 30 Jahre lang gesagt, komm nicht zu unseren Konzerten und geht weg. Und das hat irgendwie nicht geholfen.
Ja.
Jetzt müssen wir was anderes tun.
Ja.
Ob das gelingen kann und wie das passiert und so. Ich würde einfach sagen, im Zweifel gelingt es einfach mit guter Politik und charismatischen Personen.
Ja, glaube ich nicht. Also ja, charismatische Person vielleicht, gute Politik nicht, weil wenn man sich jetzt mal zum Beispiel von der Ampelregierung, ich würde auch gleich gerne das Thema Politik verlassen, aber nochmal ganz kurz.
Zu unseren Handynotizen.
Genau. wenn man sich mal die Bilanz der Ampelregierung anguckt, nach der Hälfte der Zeit,
ja.
Die sind stark, ja. Was so Wahlversprechen-Umsetzung angeht.
Ja.
Machen
und
die,
auch ambitionierte Sachen. Und
außer
auch
Claudia Roth. Claudia Roth hat noch nichts geleistet. Null. Ich weiß nicht, hast du das auch gesehen vor 2 Monaten oder so, diese Bilanz, wo dann quasi jedes Ressort gezeigt wurde, jedes Ministerium.
Ja.
Und dann davor in so ein kleines Konterfei der jeweiligen Ministerin oder Ministers und dann wie viele der versprochenen Dinge schon umgesetzt wurden und überall unterschiedlich. Auswärtiges Amt relativ gut. Keine Ahnung, Verkehrsministerium, so mittelgut. Claudia Roth, null. Null! Kulturministerium, nichts!
Ja, aber ich kenne solche Sachen und die. Also null ist natürlich schon hart.
Null.
Aber die Maßnahmen, die da drinstehen, sind sehr unterschiedlich groß und sehr unterschiedlich viele und sehr unterschiedlicher Art auch.
Mhm.
Deswegen kann man die eigentlich nicht
als
Nummern aufzählen. So. Aber ja, das stimmt. Das schreiben auch jetzt viele, die haben viel gemacht. Und das funktioniert eigentlich auch. Und ich frage mich auch immer, was die Leute wollen. Das ist doch geil. Also irgendwie haben die immer gesagt, die großen Koalitionen, die streiten sich gar nicht mehr. Hier wird gar nicht mehr um Politik. Und die machen genau das. Die ringen die ganze Zeit um Politik. Die haben verschiedene Positionen. Die knüppeln sich und hinterher hammeln sie einen Kompromiss aus und der gilt dann. Und dann wird er auch zum Gesetz. Wo ist denn das Problem, wenn die sich streiten? Also wer hat denn Schaden davon?
Und vorher hieß es ja auch, als es noch eine große Koalition gab, es ist Stillstand, weil irgendwie passiert da nichts und es ist keine Bewegung drin. Das ist doch jetzt eigentlich genau das Gegenteil. Man kann es den Leuten nicht
rechtmachen. Man kann es den Leuten nicht
rechtmachen. Also ich glaube, am Ende endet es immer bei der Kommunikation. Es wird einfach beschissen kommuniziert und ich verstehe nicht, warum. Es geht mir nicht in den Kopf, warum es nicht Menschen gibt, die man dafür verantwortlich macht, die Dinge, die tatsächlich inhaltlich, faktisch umgesetzt werden, in eine verständliche Sprache umsetzen und das überall verbreiten.
Ich glaube, es wird einfach
nicht funktioniert
zugehört.
Nicht.
Ja, ich glaube, es wird nicht wirklich zugehört.
Ich glaube, es wird einfach nicht vernünftig kommuniziert. Ich bleib dabei. Weil, also hier, wir haben darüber gesprochen, die Doku hier, Ernstfall.
Ich habe die erste Folge gesehen.
Und ich finde, da
schon wieder auf den Tipp von dir gehört.
Sieht man sehr gut, wenn man so den Leuten zuhört, insbesondere Robert Habeck, das habe ich schon ein paar Mal festgestellt, ist einfach der MVP, was so Kommunikation angeht. Aber das, was der da sagt und was der in jedem Interview sagt, was ich von dem höre, was vielleicht auch schon Wochen und Monate alt ist, wundere ich mich immer, warum man das, und das ist jetzt ein exemplarisches Beispiel, da wird es auch andere Leute geben, die das gut und verständlich kommunizieren, warum das nicht über alle Äther läuft, dass das breit ankommt. Ich bin nun wirklich jemand, der sehr aufmerksam Nachrichten verfolgt. Und trotzdem kriege ich ganz viele von diesen kommunikativ hochwertigen Dingen nicht mit. Und ich verstehe nicht, warum. Ist es ein Problem der Medien? Ist es ein Problem der Menschen, die da die Entscheidung treffen? Brauchen die Parteien PR-BeraterInnen?
Ich glaube, es ist auch ein Problem der Medien und es ist auch ein Problem davon, dass du ganz vieles nicht sagen kannst. Aus verschiedenen Gründen. Aus strategischen Gründen, weil du es nicht sagen darfst, weil du höllisch aufpassen musst, weil du irgendwelche Abmachungen, keine Ahnung. Es ist schwierig durchzudringen und man merkt es auch, also es ist auch einfach so, du hast immer nur ein ganz kleines Zeitfenster, wo du überhaupt irgendwas platzieren kannst und dann ist einfach vorbei. Hör dir keiner mehr zu, dann druckt dich keiner mehr
ab. Aber dann ist das System zum Scheitern verurteilt. Glaubst du, dass wir in 2 Jahren noch eine Ampelregierung haben? Glaubst du, dass wir in 2 Jahren noch die Grünen...
Meinst du vor oder nach der Wahl?
Nach der Wahl. Sehr berechtigte Frage. Ich meine nach der Wahl. Ich bin Optimist. Ist doch, also wer weiß, in 2 Jahren kann viel passieren, aber aktuell ist es doch außerordentlich unwahrscheinlich. Die FDP, no way. Die Grünen, no way. Wo gehen die ganzen Stimmen hin? CDU und AfD?
Mal gucken.
Und was haben wir dann? Eine Rechts-Rechts-Regierung. Alter, ey.
Noch ist es ja nicht so weit. Noch werden wir ja sehr gut regiert.
Ach Gott. Aber das muss man doch den Leuten erzählen. Und die Leute müssen es verstehen.
Ich habe die Doku gesehen auf deine Empfehlung hin.
Ja.
Ich fand sie viel besser als die Kevin Kühner-Doku, einfach von der ganzen Aufmachung. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass es den Charakter hat von, also es ist eine schöne Zusammenfassung der Ereignisse, aber es hat einfach den Charakter von sehr vielen Fernsehinterviews, die hintereinander geschnitten werden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man irgendwie näher dran ist. Oh. Zumindest in der ersten Folge.
Ja.
Nicht. Es ist so ein bisschen...
Ja, also das ändert sich nicht viel.
Die reden so ein bisschen freier und so, aber für mich war wenig Neues dabei. Ich finde trotzdem, dass es eine Sache ist, die man gut gucken kann. Vielleicht vor allen Dingen nochmal in ein paar Jahren, um sich diese Sache nochmal zu vergegenwärtigen.
Ein tolles Zeitdokument in jedem Falle. Und du sagst Fernsehinterviews, das finde ich ein bisschen übertrieben kritisierend, weil ich schon das Gefühl hatte, dass, und das habe ich glaube ich auch, als ich das empfohlen habe, gesagt, bei Fernsehinterviews wird eine Frage gestellt und dann kommt vielleicht eine Antwort oder vielleicht eine ausweichende Reaktion und dann wird weggeschnitten oder es geht weiter zum nächsten. Aber ich finde das da sehr schön, dass da immer drauf gehalten wird. Da wird eine Frage gestellt und da kommt nicht direkt eine Antwort.
Ja.
Und da wird sich die Zeit
genommen, die Machart finde ich gut, aber das, was gesagt wird, war jetzt, ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass wir auch mal eine Gelegenheit, dass man ein bisschen näher an den Menschen dran ist. Es ist halt einfach nur, die sagen zu den jeweiligen Zeitpunkten ihre Position zu den Themen und es ist nicht so, dass man so richtig mitkriegt,
ja,
da gehen sie jetzt hin von Sitzung zu Sitzung, dann müssen sie hier noch irgendwie, das ist ein bisschen näher an den Menschen dran.
Ja, ist. Dann musst du vielleicht auch nochmal die anderen Folgen gucken. Also was du auf jeden Fall, worauf du dich einstellen musst, ist, dass viel aus dem Fenster geguckt wird.
Es gibt das habe ich auch schon.
Und das wird noch viel schlimmer.
Und ich habe überlegt, schlimmer. Ob die das wirklich machen oder ob die das für die Aufnahmen machen.
Ja, ich
oder
glaube,
so, Herr Kanzler, stellen Sie sich doch bitte nochmal hier ins Gelände und gucken Sie über Berlin.
Kann ich mir bei Olaf Scholz kaum vorstellen, dass er das mitmacht, aber irgendwie, weil das in so ein, also gerade, also
er steht wieder im Fenster, Schnellkamera.
Weil das wirklich überhand nimmt irgendwann. Also in der dritten Folge stehen sie eigentlich nur noch im Fenster und sagen fast gar nichts mehr und gucken nur noch bedeutungsschwer in die Ferne. Ja, bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, wenn du es ganz fertig geguckt hast. Apropos gucken, Netflix, ich habe Wednesday geguckt. Wie weit hast du das geschaut?
Kann ich nicht sagen. Mindestens, wie viele? 8?
8 Folgen.
Ich würde sagen, mindestens 4. Mhm. Irgendwas zwischen 3 und 5 Folgen. I don't know. Okay. Nee, mindestens 4.
Mindestens 4. Du hast ja fürchterlich schlecht über diese Serie gesprochen. Und sie hat Probleme und Fehler, definitiv. Aber ich hatte sehr viel Spaß. Ich war extrem gut unterhalten. Ich bin großer Fan von Jenna Ortega. Ich habe das auf Deutsch geguckt. Ich habe heute, kurz bevor ich hierher gekommen bin, die letzte Folge geguckt und habe mir danach nochmal Szenen im Originalton angeguckt und hätte das wahrscheinlich im Nachhinein lieber im Originalton geguckt.
Ja.
Weil du hast immer gesagt, sie Schauspieler so schlecht. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Das kann niemand nachvollziehen. Also, das heißt, sie Schauspieler schlecht. Ich finde halt, sie macht einfach die ganze Serie immer das Gleiche.
Ja, aber das ist ja einfach die Figur.
Sie steht so da, guckt nach oben, schräg in die Kamera und sagt One-Liner, in denen sie sagt, dass sie irgendwelche Leute brutal, irgendwelche krassen Sachen, wo das sie Leuten was Krasses antun wird.
Inhaltlich nicht wahr, was inhaltlich, weil sie einfach die ganze Zeit redet. Sie narratet das ja auch durchgehend. Ja. Das kann ja wohl nicht nur aus One-Linern bestehen.
Aber zu viel, nicht One-Liner, aber viel zu viel ist einfach nur, oh, ich bin krass und oh, ich mach was Krasses mit dir und oh, ich bin kein zuckersüßes Mädchen, sondern im Gegenteil, ich hack dir die Hand ab. Und es sind nur so, oh, ist die krass.
Ich finde das so toll. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob es dafür filmhistorisch oder filmwissenschaftlich einen Begriff gibt, aber Figuren, die quasi in allem gut sind, was sie machen. Weil sie ist so eine Figur. Sie ist extrem klug und durchschaut alles sehr schnell, wobei sie ziemlich viele Fehlschlüsse in dieser Serie trifft, aber am Ende natürlich trotzdem den Durchblick hat. Dann kann die total gut kämpfen. Dann ist sie extrem schlagfertig. Also die hat ja keine Fehler so gesehen. Die ist ja eigentlich nur positiv.
Sie ist und die Conny mit der Schleife im Haar.
Ist das die Nazis verprügelt? Conny verprügelt Nazis? Ist das nicht so ein Buch? Oder ist das nur ein Meme?
Das ist vermutlich wahrscheinlich ein Meme,
Das ist das Einzige, was ich von Conny weiß und kenne. Und mir ist aufgefallen, ich mag solche Serien und oder Filme, wo es so Figuren gibt, die einfach
omnipotent
sind. Omnipotent sind, perfektes Wort, genau. Und sie ist so eine Figur und eine sehr sympathische Figur. Und ihre
Sherlock ist auch so eine Figur.
Sherlock ist auch so eine Figur, wobei... Ja,
der macht halt alles mit seinem Brain, aber der kann auch kämpfen und kann auch schnell laufen.
Das stimmt. Der kann auch schnell laufen, im Taxi hinterher rennen. Und wenn er nicht schnell laufen kann, kennt er die perfekte Abkürzung durch die Innenstadt. Ja. Ich mag solche Figuren und ich mag solche Serien. Natürlich ist es nichts Anspruchsvolles und es ist nichts, was einen lange irgendwie im Nachhinein beschäftigt und fordert. Aber es ist hervorragende Unterhaltung. Toll gefilmt, toll ausgestattet, extrem hohes Budget, würde ich mal sagen. Und, was ich toll fand, es ist halt dieser krasse Tim Burton-Charme, den ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr so gefühlt habe, wie in dieser Serie.
Ja, den liebe ich ja auch, aber ich fand das hier, es war mir alles zu einfach, als ob die Serie immer, dann ist sie da mit ihrer...
Wenn du jetzt Mitbewohnerin sagst, dann muss ich dich hauen, weil Enid ist mein MVP.
Das ist die Allerschlimmste. Das ist die, also der willst du nur die ganze Zeit in die Fresse hauen.
Nein, und die das ist so toll.
Also die ist einfach so überzogen. Also das kannst du nicht machen. Das ist auch ein...
Tim Burton sind immer
überzogen. Das finde ich auch okay, das mag ich auch bei Tim Burton. Das ist einfach, das ist klar. Am Anfang, als ich die Serie noch geguckt habe, habe ich noch gedacht, damit kann ich voll gut leben, weil es halt Tim Burton und ich kenne das. Mhm. Aber es wurde immer, und dann siehst du halt einfach, dann sind die in ihrem Zimmer, da in ihrem großen Zimmer, und dann ist halt einfach, das halbe Fenster ist halt Gold und das halbe Fenster ist halt bunt. Und das ist halt so, wie kriegen wir so einen coolen Effekt hin? Lass uns einfach ein riesengroßes Fenster halb machen. Es ist so einfach.
Nein!
Es ist so simple minded. Das ist die erste Idee, wo irgendein doofes Autorenteam drauf kommt. Es ist nicht genial.
Doch, es ist genial.
Die Serie ist nicht genial. Die ist unterhaltsam. Die ist handwerklich gut.
Die ist inhaltlich nicht genial, aber vom Style her, von der Atmosphäre ist sie genial, weil sie...
Und dann spielt sie da auf ihrem...
Cello.
Oh,
tolle Szene.
Es ist alles so, und ich glaube, es ist mein Problem, es ist einfach dasselbe Problem, was ich mit Star Wars habe, was ich wahrscheinlich auch mit Stranger Things hätte. Es sind einfach Serien, die sozusagen nichts originär machen, sondern einfach nur die einfachsten Weg zum Effekt haben für einen epischen Moment, einen Gänsehautmoment, einen krassen Spruch, einen
Style over Substance.
Das ist alles, ja, aber es ist auch noch einfacher Style.
Was, warum ist das
Originelles?
Kannst du mir so ein Fenster ausdenken?
Der Kopie der Kopie.
Nein, hast du mal...
Andere Serien machen das Original? Subtil, aber das ist einfach so, bam, guck mal, hier ist die bunte Fröhliche und da ist das Golfmädchen.
Aber was erwartest du denn von einer Serie wie Wednesday für subtile Genialitäten im Subtext?
Das kannst du alles machen, ohne es dir so krass unter die Nase zu binden und sag mal, guck mal, falls
du es
noch nicht
verstanden
hast.
Aber es stört doch nicht, wenn es einem
ins Gesicht geht. Doch, mich stört es.
Ja, aber das ist dein Problem.
Mich stört es. Das ist nicht mein Problem, doch. Ich muss die Serie ja nicht gucken.
Naja, aber du... hast die ganz doll und hast ganz viele negative Gefühle und hast wahrscheinlich im Nachhinein das Gefühl, du hast deine Zeit verschwendet, wenn du 3x50 Minuten oder 4x50 Minuten da Folgen anguckt hast und das ist ja überhaupt gar nicht so clever geschrieben.
Ja, das Gegenteil. Ich, also Das ist ja auch noch, das wird dann immer gesagt von wegen, es muss nicht jede Serie mega anspruchsvoll sein. Ich finde ganz viele Sachen toll, die keinen großen Anspruch haben.
Ich rede nicht von anspruchsvoll, ich rede von Subtext. Du möchtest immer Subtext haben.
Ich möchte einfach...
Befreie doch mal von deinem Subtext.
Ich möchte einfach, dass man nicht die erste Idee nimmt.
Es ist doch nicht die erste
Idee. Das ist Kitsch, ist das. Es ist Kitsch. Nein. Es ist einfach nur, wie können wir darstellen, dass jemand traurig ist?
Es ist alles
wir lassen
bisschen,
ihn weinen.
Es ist wie ein bisschen by the book, aber das ist doch nicht Kitsch. Und vor allem ist es doch nicht, wie kannst du das denn unterstellen, dass es die erste Idee ist? Nein, Wednesday ist überhaupt kein Kitsch.
Null. Das Cello, wie sie da steht.
Ist doch kein
oben
Kitsch.
Es ist Kitsch.
Was
Kitsch.
Hast du denn für eine Definition von Kitsch?
Die erstbeste Idee, um eine Emotion
zu woher weißt du denn, dass es die erstbeste Idee ist? Weißt du nicht.
Die einfachste Art,
das ist nicht die einfachste,
Art eine Emotion zu
übertragen. Ich habe so eine Serie wie Wednesday in meinem Leben noch nicht gesehen. Wie kann das denn, dann hat, ist es die erste Serie, die einfachste Art nimmt. Ist doch auch was Neues. Kann man doch auch irgendwie.
Also, um das nochmal zu sagen, ist, ich war ja, als ich die geguckt habe, gar nicht so voller Hass die ganze Zeit. Ich habe ja auch weitergeguckt nach der ersten Folge und fand auch einiges daran unterhaltsam. Ich mag auch so eine Welt und dann ist es irgendwie interessant und dann ist da irgendwie so ein Monster und das zerfetzt Leute und dann will man wissen, was da los ist und das ist ein bisschen, und es ist auch manchmal ein bisschen lustig. Das ist gar nicht alles schlecht an der Serie. Ich störe mich, es gab nur zu viele Situationen, wo ich einfach mit den Augen rollen musste, weil ich dachte so, oh, come on, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Das ist...
Ich glaube, dein Problem ist, du musst dich mal versuchen, also musst du natürlich nicht, weil du bist ein glücklicher Mann und kannst es auch gerne bleiben auf die Art und Weise, die du glücklich bist, aber ich glaube, du würdest mehr Freude an manchen Dingen haben können, wenn du es mal hinkriegen würdest, deinen analytischen Blick abzuschalten, während du Sachen konsumierst.
Aber ich glaube, dass ich mehr Freude als die meisten anderen Leute an den Sachen habe, die mir gefallen.
Glaube ich nicht. Ich glaube, du hast eine andere Art von Freude, aber ich glaube nicht mehr.
Doch, ich glaube
und
schon.
Auch nicht qualitativ
hochwertig. Ich glaube, intensiver und mehr.
Nee.
Ich glaube, ich hate und reg mich wahrscheinlich auch überzogen mehr auf über Sachen als andere Leute, aber ich glaube auch, dass ich mehr genieße als andere Leute.
Nee, das glaube ich nicht. Und ich kann dir sagen, warum ich das glaube, weil ich kenne beide Welten ganz gut. Weil ich dank dir, das muss ich so zugeben, dank dir auch meinen Blick sehr geschärft habe für solche Dinge. Und alles, was du sagst, jetzt mit anderen Worten und nicht so extrem, fällt mir auf, auch auf, wenn ich Wednesday gucke. Das fällt mir auf.
Mhm.
Aber mir gelingt es gut, den anderen Blick des Zuschauers anzuknipsen, der darauf nicht achtet und einfach nur konsumiert und sich berieseln lässt. Und dann denkt man nicht, oh Gott, dieses Fenster, oh Gott, dieses scheiß Fenster, wieso haben sie denn, auf der einen Seite ist es bunt, auf der anderen Seite ist es schwarz-weiß um die Charaktere, das ist ja, da muss ja niemand nachdenken, damit er Freude daran hat. Das fällt mir auf, aber dann knipse ich das aus und denke mir, das sieht mega geil aus. Das sieht einfach geil aus. Wenn sie da auf ihrem Balkon ist und dieses geile Cello-Stück spielt, dann kriege ich Gänsehaut, weil mir ist das alles bewusst, was du sagst.
Aber es ist ja nicht so, als ob ich das nicht könnte. Es gibt ja durchaus ganz viele Sachen, bei denen ich genauso ohne größere Analyse oder sowas einfach genießen kann.
Nenn mir drei.
Zum Beispiel Tim Burton-Filme. Herr der Ringe.
Nenn mir drei aus deinen letzten drei Konsumjahren.
Filme?
Serien, Filme.
Das kann ich jetzt so spontan
nicht machen. Nee, weil es die nicht gibt.
Also doch,
weil du das als, bevor du Mr. analytisch geworden bist, da ging das noch.
Ich merke das ganz, ich kenne das. Ich kenne das auch immer noch. Ich kenne das ganz gut, dass ich Sachen gucke, die das, was sie machen, einfach gut machen, die mich gut unterhalten, wo ich auch nichts brauche, wo ich auch nichts reinlesen muss, die mir auch nichts geben müssen, wo ich auch nicht berührt sein muss. Aber das ist genau das Ding. Vielleicht kann ich auch so einen Film gucken und einfach sagen, das war einfach cool, das war ein geiler Trip, das war unterhaltsam, so. Aber ich würde dann nicht Gänsehaut empfinden. Mhm. Das kann ich nicht.
Mhm.
Ich kann nicht Gänsehaut für das Cello empfinden. Ich kann nur Gänsehaut empfinden, wenn ich wirklich Gänsehaut empfinde. Denn da machst du ja wieder was an, sozusagen, in der Wahrnehmung. Aber ich kann sehr gut einfach normale, gute Unterhaltung. Irgendein Superheldenfilm, keine Ahnung, hier wie Avengers oder sowas.
Auch schon wieder 10 Jahre her, dass du den gesehen hast.
Ich gucke einfach keine Filme.
Ja, und auch keine Serien.
Ich
außer wenn sie subtil dich irgendwie anregen.
Sie hat gerade gesehen, Star Trek Picard. Wunderbares Beispiel.
Was weiß denn ich?
Total seichte Unterhaltung, nichts Anspruchsvolles, aber es ist einfach eine wunderbare Wohlfühlsache.
Star Trek seichte Unterhaltung.
Ja, die neuen Sachen zum Teil. Star Trek Picard ist leicht unterhalten. Also, ich glaube, ich bin relativ überzeugt davon, dass ich mehr Begeisterung empfinde als die meisten anderen Menschen. Das merke ich, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, wie ich anfange, meine Augen leuchten, wie ich Sachen großartig finde. Wie
ich Nein, ich glaube, weißt du, was ich glaube, was der Unterschied ist? Du kannst das alles extrem gut begründen und extrem gut verbalisieren und kommunizieren. Andere Leute können das nicht so gut, aber sie können das gleich oder können gleich stark empfinden.
Ja, aber du sagst ja, ich könnte es weniger stark empfinden.
Nein, habe ich das gesagt?
Ja.
Nein, wollte ich das nicht sagen. Ich wollte sagen, dass die anderen das auf jeden Fall nicht...
Das mag sein.
Nee, okay, nee, Moment, also ich jetzt weiß nicht, warum du das sagst. Ich meine nur, dass Dinge, die dir auffallen, zum Beispiel bei Serien wie Wednesday, dafür zu führen, dass du da das nicht abschalten kannst und deswegen die jetzt konkret Wednesday das nicht in dir hervorrufen kann. Weil du nicht vermagst, das Analytische wegzulegen.
Also, es kann sein, dass das so ist, weil ich schon zu viel gesehen oder gehört oder gelesen habe. Aber ich glaube, wenn ich das nicht so gut begründen könnte, was mich daran stört, dass ich es trotzdem... Ich glaube, die Empfindung ist konsistent. Die ist gleich. Ich finde, es ist ganz häufig, so kennt man das doch auch, oder von früher vor allem, oder von anderen Leuten, dass man irgendwie sagt, irgendwie hat mir das nicht gefallen. Und ich weiß aber gar nicht so genau, wieso.
Mhm.
Und erst wenn man drüber nachdenkt oder man sich anderen Leuten drüber unterhält, dann kommt einem das so langsam zu. Aber dieses Gefühl, dass einem was stört, das ist da. Du kannst es vielleicht nur nicht verbalisieren. Und ich glaube, also ich empfinde zumindest keinen Verlust. Es gibt da draußen so viele großartige Sachen, die man gucken, hören, machen, tun kann, die mich berühren, die mich emotional aufwühlen, die mir Angst machen, die mich anregen, die mich begeistern, die mich rühren, dass ich nicht darauf angewiesen bin, Wednesday gut zu finden.
Nein, das will ich ja auch gar nicht sagen, dass du dich ändern sollst, damit du auch diese wunderbare Seite des Lebens wahrnehmen kannst. Ich habe nur immer ein bisschen die Befürchtung, und vielleicht tue ich dir Unrecht, dass du dich damit ein bisschen über andere Leute erhebst.
Ja, das ist natürlich, die Gefahr ist groß, wenn ich anfange darüber zu reden und dann bin ich halt so in der Sache. Das ist, ich würde ja niemals ein Urteil, also das geht mir gar nicht um andere Leute, sondern ich bin einfach so auch irgendwie emotional tatsächlich dabei, dass mich das umtreibt. Das ist ja auch, die meisten Leute gucken das und sagen, ja, war nett, nächste Serie, zack. Aber ich gucke das und es lässt mich nicht los, im Guten wie im Schlechten. Und ich kann verstehen, dass wenn ich dann darüber so lange rede und ich auch sage, das ist die erste Idee, da kannst du das dümmste Team der Welt zusammensetzen und die kommen darauf und das ist kalkulierte Popcorn-Scheiße für die Massen. Natürlich kommt dann schon rüber, dass die Leute, denen das gefällt, sich auf den Schlips getreten fühlen.
12 Emmys.
Ja.
Emmy-Nominierung.
Was ist da schiefgelaufen? Aber es gibt ja auch Kategorien wie Make-up oder sowas.
Könnte es sein. Also nein, jetzt mal eine ganz allgemeine Frage. Ich will jetzt damit gar nicht insinuieren, aber gibt es manchmal den Gedanken in dir, dass du die Möglichkeit in Betracht ziehst, dass du Dinge nicht siehst, die andere Leute sehen?
Nein.
Okay.
Also, das war zu schnell geantwortet.
Nee,
natürlich.
Ich glaube nicht in Bezug auf Wednesday.
Ja, tatsächlich okay. Halte ich mich dann, wie heißt es immer, für die klügste Person im Raum. Es gibt Leute, die können Dinge analysieren und die sehen Dinge, die hätte ich nie gesehen und das begeistert mich und das erweitert meinen Horizont und das finde ich toll. Und ich weiß, dass es auch viel mit Schulung zu tun hat. Also wenn ich jetzt ins Ballett gehe oder in die Oper oder in irgendeinem Genre oder in irgendwelche Musik
Bleiben
höre.
Bleiben wir gern bei Serie.
Oder von mir aus auch ein Genre oder vielleicht aus einer bestimmten Region auf der Erde, wo ich sozusagen nicht mit den Sachen vertraut bin. Mhm. Ich habe neulich darüber erzählt, wie ich zum ersten Mal einen Manga gelesen habe und dann auch erstmal ein Verständnis dafür bekommen, dass das, was mich eigentlich abgestoßen hat, so auf der Ebene schon.
Verstehe.
Aber jetzt im Beispiel von Wednesday ist es halt so, dass ich das Gefühl habe, dass das bedient sich so viele Sachen aus meinem kulturellen Raum, die ich kenne und mit denen ich vertraut bin, von irgendwelchen Highschool-Filmen über Harry Potter bis hin zu sonst was und macht das Ganze aber auf schmiert alle Ecken ab und es ist sozusagen einfach nur der Basic-Kram. Da ist die Fraktion, alle Leute sind Stereotype, alles. Und dann auch noch mit meiner Kenntnis von sehr vielen Tim Burton-Filmen, die ich toll finde und wo ich diese Einfachheit schätze und das Schwarz-Weiß schätze, weil er damit auch immer spielt, weil das ist ja wirklich ganz, ganz, da geht es gerade darum, die Zwischentöne wegzumachen. Aber da ist dann auch wieder was Tolles daran, da ist es so, dass ich so ein Ding gucke und das Gefühl habe, ich durchschaue es komplett und da ist nichts, was man mir
aber
sagen kann.
Aber wo ist das Problem beim Durchschauen? Wo ist da, also da erklär mir das. Wo ist das Problem, du guckst das und denkst, oh, ich durchschaue das, interessiert mich nicht.
Nein, das meine ich nicht. Ich meine, ich durchschaue es so sehr, dass ich nicht glaube, dass ich etwas übersehe, was andere Leute darin sehen, was toll ist.
Ah ja,
ist.
Okay. Auf
die also noch, klar okay. Ist da, vielleicht kann mir jetzt irgendein Cinematograf sagen, was der da gemacht hat und dass er da eine Filmeinstellung gefunden hat, die ganz besonders toll ist oder die das unterstreichen. Vielleicht ist da auch ganz viel Subtiles. Aber die anderen Sachen sind halt so mit Farbeimern rübergekleckst. Das ist
mit schwarz-weiß.
Das ist nicht mehr zählt.
Okay.
Aber du hast recht, das ist ein Problem, dass wenn ich so sehr da drin bin und in meinem und ich erkenne mich dann auch wieder in manchen Figuren, was weiß ich, die sowas in Ansätzen wie bei Sherlock, der halt einfach voll den Fokus darauf hat und gar nicht bemerkt, dass er den gesamten Raum krass beleidigt. Und auch vielleicht, gut, der ist wirklich ein arrogantes Arsch, aber ich habe natürlich nicht die Absicht und ich weiß ja auch, niemand muss das sehen. Niemand hat, keine zwei Personen haben denselben Hintergrund. Die Leute gucken aus den unterschiedlichsten Gründen. Manche haben einfach einen scheiß Tag gehabt, wollen nach Hause gehen und irgendwie Comfort Food und was sehen, was ihnen irgendwie gut tut. Kann ich voll nachvollziehen. Und die Leute gucken aus den unterschiedlichsten Gründen und sie lesen aus den unterschiedlichsten Gründen und jeder kann glücklich werden mit dem, was er will. Aber wenn ich so eine Serie sehe, kann ich nicht anders, außer zu sagen, was gibt die mir und was nicht und welche verpassten Chancen sind da drin und wie hätte man vielleicht diese Serie auch mega gut machen können und sie trotzdem dem gleichen Publikum servieren können und alle hätten es genauso gut gefunden, sie wären nur noch geiler gewesen.
Noch erfolgreicher als eine der erfolgreichsten.
Nicht erfolgreicher, aber geiler. Also doch, ja. Selber Erfolg, aber geiler. Und vielleicht auch nicht, vielleicht auch weniger erfolgreich. Vielleicht haben
20
die auch einfach,
Emmy-Nominierung.
Offensichtlich haben die alles richtig gemacht. Offensichtlich haben die auch die Leute von Stranger Things und Star Wars alles richtig gemacht, wenn du den Erfolg.
Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du nicht über Stranger Things redest, ohne es auch nur eine einzige Folge gesehen zu haben. Zum einen. Und von Star Wars kennst du 6 von 9 oder sagen wir mal 11 Filmen.
Oh.
Auch da bitte dich zurückhalten. Damit habe ich nämlich tatsächlich häufiger mal Probleme, diese Universalurteile über Dinge, die du nicht kennst, weil
ich
du...
extra gesagt, dass ich das vermute.
Ja, hast du gesagt, aber das ist etwas, was mir schon häufiger aufgefallen ist. Wenn du zum Beispiel von Leuten liest, die, wo du denkst, okay, die haben eine Meinung, die kann ich irgendwie nachempfinden, die eine bestimmte Einstellung zu solchen Dingen haben, übernimmst du die unreflektiert. Manchmal, nicht immer, nicht oft. Aber es kommt vor. Sex Education, wissen damit, gute Serie, oder?
Weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Ich habe nur eine Folge angefangen zu gucken und fand sie nicht gut und habe deswegen aufgehört.
Na, nicht mal eine Folge.
Ja, das ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel. Bei Stranger Things glaube ich, ich habe eine Ahnung davon. Auch, dass mir daran vieles gefallen könnte. Aber ich glaube, es ist schon zutreffend, dass die auch in vielen Dingen bisschen by the book ist und bisschen, die machen glaube ich ganz viel neu, aber die nehmen halt sehr viele Elemente aus bekannten 80er Jahre Sachen.
Das ist halt ein Tarantino-Ding. Das ist Tarantino als Serie. Thema 80er Jahre. Macht Tarantino ja auch. Tarantino macht
genau.
Auch nichts neu,
ja.
Sondern nimmt ganz viele Sachen, die es schon gibt und mixt sie zusammen zu was super geilem. Und genau das machst
du. Aber Tarantino hat ja eine krass eigene Handschrift. Ich weiß, Stranger Things müssen wir drüber reden, kenne ich nicht genug. Kann sein, dass ich die Serie sehe und sage, die ist total toll. Es ist ja gar nicht so. Habe ich aber so ein paar Sachen gelesen, die in die Richtung gehen, die alle sagen, total gute Serie, aber halt ein bisschen so. Und Sex Education bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil ich von dem, was ich darüber lese, glaube, dass mir die Serie sehr gut gefallen müsste. Und das, was ganz, ganz, ganz bisschen, was ich geguckt habe, mir aber tatsächlich sehr wenig behagt hat und wenig gefallen hat, und aber auch nicht in völligem Widerspruch zu dem steht, was ich gelesen habe. Und deswegen kann das in beide Richtungen fallen. Das weiß ich einfach nicht.
Okay.
Aber das ist eine Serie, der ich durchaus nochmal eine Chance geben würde.
Okay.
Und Stranger Things will ich eigentlich auch gerne mal gucken. Tatsächlich. Das kann ich nur nicht, weil das vom Genre her nicht
aber passt. Aber hast du nicht auch Wednesday mit deiner Kumpanin geguckt? Das ist viel gruseliger als Stranger Things, würde ich sagen.
Also ich fand es gar nicht gruselig.
In den späteren Folgen ist es super gut.
Wir fanden es beide
brutal. Hell ist das brutal teilweise.
Aber brutal ist eigentlich auch nicht so ein Problem. Wir fanden es beide nicht gruselig und es hat halt diesen, also Tim Burton gruselig ist nicht
ist
wirklich
nicht gruselig.
Gruselig.
Gruselig, okay.
Das ist so also Fantasy-mäßig und abstrakt.
Aber
und,
das bei Stranger Things nicht anders, ehrlicherweise. Also wenn Wednesday geht Stranger Things auch, vermute ich. Na gut. Oh. Oh, jetzt haben wir uns aber beide mal ausgeraged. Wollen wir mal kurz eine Pipi-Pause machen? Und dann mal vielleicht eine Handy-Notiz vorlesen?
Aber nur vorlesen.
Nur vorlesen.
Nicht drüber reden.
Und dann ist vorbei.
Oder ja, ist gut.
Was anderes.
Ich bin noch nicht sicher, ob ich das Gefühl habe, dass ich jetzt aus diesem Gespräch nachträglich, wenn ich da jetzt drüber nachdenke oder das nochmal höre, das Gefühl habe, dass ich die richtigen Sachen gesagt habe und dass ich gut bei rausgekommen bin.
Du wirkst auf jeden Fall krass unsympathisch. Da bin ich mit. Nein, keine Ahnung. Ich kann das tatsächlich ganz schwer einschätzen, weil ich kenne dich sehr gut und sehr lang und nichts von dem, was du gesagt hast, hat mich jetzt überrascht.
Nein, na klar. Das ist ja auch andersrum nicht so. Aber es ist so ein Thema, wo ich immer das Gefühl habe, ich komme nicht so richtig auf den Punkt.
Nee, weißt du, was mein Gefühl ist? Weil dieses Thema hatten wir schon sehr oft oder vergleichbare Themen. Dass ich deinen Punkt ganz doll verstehe, du mein aber nicht und immer versuchst, mich zu dir rüberzuziehen. Und das macht mich fuchsig, kann ich dir sagen. Weil vielleicht formuliere ich es auch nicht gut. Vielleicht kriege ich es nicht gut übermittelt. Aber ich habe so häufig das Gefühl, dass ich versuche, dir zu sagen, ich verstehe dich, ich sehe, was du daran magst und warum du es magst und ich verstehe es komplett, aber das andere ist gleichwertig daneben.
Ja.
Die andere Betrachtungsweise ist genauso gleichwertig und nicht schlechter oder weniger, keine Ahnung, weniger wert, weil sie nicht so gut begründet und analysiert werden kann. Und das ist mir so wichtig. Und ich verstehe auch, weil ich weiß, wie du dich mit solchen Dingen beschäftigst, dass es dir das ganz viel gibt, dieses sich Austausch mit Leuten, die gleichgesinnt sind, so was hat dir daran gefallen, was hat dir daran gefallen. Wenn ich das mitbekomme, es gibt für mich nichts Langweiligeres, weil das für mich denselben Anschein hat wie oder dieselben Effekt hat wie, das sind meine drei Lieblingssongs. Das sind meine drei Lieblingssongs. Okay, jetzt haben wir uns unsere drei Lieblingssongs gesagt.
Ja, das ist genau das Ding, was mich wahnsinnig macht. Deswegen habe ich das Gefühl, du verstehst mich gar nicht. Weil du sozusagen denkst, ich bin wie die Leute. Das ist ja furchtbar. Dieses genau, was du sagst. Dieses und dann erzählen sich die Filme gegenseitig nach.
Ja.
Das genau
aber,
darum geht
aber
es nicht.
Aber ich sehe den Unterschied nicht zwischen sich den Film nacherzählen und das, was ich im Subtext da rausgelesen habe.
Ja, deswegen muss ich dich an meine Seite ziehen. Deswegen muss ich dich pullen. Weil ich nämlich immer das Gefühl habe, da an der Stelle nicht verstanden zu werden von dir.
Doch.
Also ich weiß, dass du, das, was du gesagt hast, das stimmt schon. Du erkennst vieles und schätzt das auch und machst das selber, findest es auch gut. Aber der Punkt, den ich machen will, der kommt, den kriege ich nicht rüber.
Doch.
Und deswegen ist es ein ständiges... Eine Art Tauziehen, ich glaube nicht, denn sonst würdest du nicht das denken, sonst wären deine Kommentare auch nicht so, wie sie sind.
Vielleicht war ich jetzt gerade auch ein bisschen provokant. Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, das hat für mich dieselbe Qualität. Ich weiß, dass es was anderes ist, zu sagen, das sind meine fünf Lieblingsfilme, das sind meine fünf Lieblingsfilme, okay, geil, haben wir ausgetauscht. Cool, wie Brad Pitt ohne aussieht in Fight Club. Ich weiß, dass es nicht das ist, was du meinst und dass du das substanzieller empfindest, was wenn du in die Analyse gehst. Aber ich glaube, das, was am Ende dabei rauskommt, hilft beiden Seiten genauso viel weiter, wie zu sagen, ich find's geil, wie ein Fight Club sich auf die Fresse gehauen
hat. Der Unterschied ist, bei der tieferen Betrachtungsweise lernst du etwas über dich selber.
Nein, das glaube ich nicht.
Du lernst etwas über dich und du lernst etwas über bestimmte Muster und du lernst auch etwas über das Medium und über Intertextualität und über Bezüge und all diese Sachen und über die Welt. Du lernst etwas über dich und die Welt. Und das geht über den reinen Konsum deutlich hinaus.
Also
das erweitert dich.
Ich glaube, wenn ich mir die letzte Folge von Buffy angucke und extrem darüber heul, weil, piep, keine Spoiler, brutal zu Tode kommt.
Für diese 28 Jahre alte Serie.
Genau. Brutal zu Tode kommt. Was man nicht so richtig hat kommen sehen.
Ja, aber du vergleichst Äpfel mit Birnen.
Wieso denn?
Weil es solche Momente gibt, die ich auch kenne, die auch funktionieren, wo ich auch nicht darüber nachdenken muss, warum das jetzt so ist.
Doch, du würdest sofort darüber nachdenken, warum ist das denn jetzt so am Herzen dran? Wie haben sie denn diese Figur gezeichnet?
Ja, vielleicht
und haben sie das irgendwie geforeshadowed? Hätte ich das kommen sehen
vielleicht
müssen?
Vielleicht würde ich noch ein paar andere Sachen sagen, aber es gibt einfach Sachen, die mich kalt erwischen, die mich umhauen, wo man im Nachhinein vielleicht auch noch... Aber zum Beispiel, bevor wir in die Pipi-Pause gehen, du kennst das gut, das ist jetzt sehr spezifisch, die vorletzte Folge von BoJack Horseman.
Oh, keine
das ist
Ahnung.
Diese krasse,
wo er
stirbt.
Sitzen und
piep! Das ist ein ganz gemeiner Spoiler, aber naja, egal. Wollen wir nicht zu tief. Also, wo sie am Tisch sitzen, wo es so eine Art Fiebertraum von ihm ist. Und wo alle Figuren nochmal vorkommen und es dieses Theaterstück mäßiger
hat. Habe ich auf geguckt in der Kaifu Lodge auf dem Laufband.
Geil.
Deswegen
genau der richtige Ort.
Deswegen habe ich die so.
Diese Folge gilt als eine der besten Folgen von Fernsehen überhaupt und so weiter. Und es gibt ganz viele Analysen und so weiter. Und das ist zum Beispiel eine Folge, wo mich die, da sehe ich sofort, dass alles mit Motiven vollgekleistert und so ist. Aber da interessiert mich das nicht so sehr, weil das einfach so etwas ist, was einfach unmittelbar audiovisuell so krass auf mich gewirkt hat. Und wo ich das gar nicht brauche, weil mich das einfach nur nach diesem ganzen Ritt mit dieser Figur durch diese Serie einfach nur gepackt und durchgeschüttelt und irgendwas mit mir gemacht hat. Oder auch diese ganzen David Lynch Filme, die auch zu Tode analysiert werden.
Ja.
Wo ich aber sage, das brauche ich nicht und das braucht auch David Lynch nicht, weil das einfach direkt wirkt. Das geht in dein Kleinhirn. Das umspült dich audiovisuell, nimmt dich mit, verprügelt dich. Du weißt nicht, was dir geschehen ist, aber du hast das Gefühl, das war wunderbar. Und das gibt es alles. Und das ist, glaube ich, das, wogegen ich mich wehre, dass du manchmal dann sagst, du machst nur das und kennst deshalb das andere gar nicht. Und ich glaube, dass ich das andere sehr wohl kenne und sehr gut kenne.
Ich sage nicht, dass du es nicht kennst. Ich sage nur, dass du den Eindruck vermittelst, dass du das eine höherwertig ansiehst als das andere. Und das finde ich unzulässig.
Es kommt halt darauf an, was man miteinander vergleicht. Wie ich BoJack Horsemans vorletzte Folge geguckt habe, würde ich nicht unbedingt als weniger höherwertig sehen. Aber es ist schon so, dass man sich gewisse Erkenntnishorizonte erst freischaltet. Das muss man auch nicht machen. Aber es ist nicht zu vergleichen, das reine Gefühl, das du hast, ohne irgendetwas verstanden zu haben, ist nicht zu vergleichen mit dem Gefühl, das du hast, ohne etwas verstanden zu haben. Das ist nicht unbedingt besser oder schlechter, aber es ist auf jeden Fall nicht auf derselben Stufe.
Also ich sage, BoJack Horseman ist die zweitbeste Netflix-Serie, die es gibt, die ich kenne, so muss man es ja sagen, nach Sex Education, by the way. Aber die Folge, die du angesprochen hast, fand ich langweilig. Die fand ich extrem zäh. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, sei doch mal zu Ende.
Okay.
Und nu?
Nee, nix und nu. Es sind ja alles unterschiedliche Menschen, es ist ja nicht so, dass irgendwo das echte ultimative Ranking und die Wahrheit steht. Sondern es ist einfach die Auseinandersetzung und du musst dich nicht mit allem auseinandersetzen. Das kann ich auch nicht. Aber die Sachen, mit denen du das machst, wo das wirklich funktioniert und wo dein Hirn eine neue Erkenntnisstufe freischaltet, die schütten Dinge in einem aus und erweitern einen und lassen einem nach mehr lechzen irgendwie. Oder sind zumindest Sachen, die einen irgendwie prägen oder die einen erfüllen. Das kann ein Waldspaziergang sein. Das kann die letzte Folge von Buffy sein, wo man einfach nur heult, ohne es wirklich analysiert zu haben. Das kann aber auch eine tiefe Analyse. Das sind Sachen, die auf unterschiedlichen Ebenen einen erfüllen und funktionieren.
Mhm.
Und es gibt aber auch einfach nur stumpfe Berieselung und Belohnungszentren im Hirn und Loops und Farmville spielen sozusagen. Wo du auch nicht sagen würdest, die Leute, die Farmville spielen und damit glücklich sind, das ist doch dasselbe wie das, was du bei Buffy empfunden hast. Und die würden doch sagen, nee, wieso, das macht mir doch glücklich. Ist doch geil, wenn ich wieder neue Karotten ernten kann. Das ist doch nicht dasselbe, das kannst du nicht glauben.
Das behaupte ich auch überhaupt
nicht. Aber du versuchst das sozusagen immer auf eine Stufe zu stellen, da würdest du dich doch auch erheben mit deiner Buffy-Erfahrung über die Karottenerfahrung.
Naja, wenn mir jetzt jemand erzählt, ich habe da 3 Karotten geerntet, habe ich so geheult wie noch nie in meinem Leben, da würde ich schon denken, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Das finde ich jetzt nicht besonders adäquaten Vergleich.
Nee.
Nicht adäquat. Schäm dich.
Aber wenn jemand sagen würde, dass er bei einer Sache, die du gar nicht ernst nehmen kannst, wo du irgendwie sagst, das hast du schon 100.000 Mal gesehen, sagen würde, hat er geheult, dann würdest du vielleicht sagen, ja, vielleicht hast du das in dem Moment so empfunden, das ist okay, aber es liegt daran, dass du vielleicht das andere alles noch nicht kennst.
Nee. Nein. Was da, wenn ihr
also
da
gutes ein richtiges Beispiel Ice Age.
Ja.
Der erste Ice Age.
Ja.
Da kann man sich total gut reinversetzen. Da gibt es halt eine Szene, wie in jedem Film, wo irgendein Tier in irgendeiner Klippe hängt und dann kommt ein anderer und rettet den.
Mhm.
Und diese Szene, wenn du die mit Mitte 30, Ende 30 guckst und schon ganz viel geguckt hast, kannst du nicht als besonders spannend empfinden. Und du kannst nicht denken, dass die jetzt wirklich da runterfallen.
Mhm.
Aber ein 6-jähriges Kind, das den Film zum ersten Mal guckt, glaubt wirklich, dass das da runterfällt.
Ja.
Und das ist wirklich in dem Moment krass und mitreißend. So, und das ist auch eine total plausible Emotion, die diese Person da hat.
Ja.
So. Und trotzdem würdest du doch jetzt nicht sagen, obwohl das für diese Zielgruppe genau diesen Effekt hat, dass das, wie diese Szene konstruiert ist, eine ähnliche Fülle Tiefe, Komplexität, Qualität hat, wie eine Sache, die dich mit Ende 30 zum Heulen bringt.
Also willst du mit anderen Worten sagen, dass wenn du jetzt BoJack Horseman das erstmal geguckt hast, war es für dich so, wie als Sechsjähriger ein Tier an der Klippe hängen zu sehen?
Vielleicht, ja. Und das dafür muss BoJack Horseman anders sein und zwar nicht nur anders, sondern irgendwie höherwertig als das Tier an der Klippe.
Nee, lass das doch mal mit der Wertigkeit.
Naja, das hast du ja nur reingebracht. Du hast gesagt, ich würde
so sagen. Weil du das ausstrahlst mit den Dingen, die du sagst. Und jetzt sagst du es ja sogar selber. Wieso ist es denn höherwertig, weil es für dich neu ist? Oder weil du neue Dinge daran
erkennst? Was heißt höherwertig? Ich glaube, das, was ich sage, ist, es ist komplexer, es ist facettenreicher, es ist interessanter, man kann sich mehr damit beschäftigen, es ist mehr dran, man kann auch mehr daraus ziehen.
Ja.
Das ist für mich auch deshalb besser.
Für dich, ja.
So.
Und okay.
Das ist auch schwerer zu schreiben, glaube ich, als das Tier hängt an der Klippe. Es ist schwer, einen Film wie Ice Age zu schreiben, auf jeden Fall auch. Kann auch nicht jeder. Hat auch eine bestimmte Qualität. Aber für mich ist da auch ein, ich weiß nicht, ob ich qualitativer Unterschied sage, aber ich würde einfach sagen, es hat eine höhere Komplexität. Und diese höhere Komplexität, wenn ich die praise.
Hast du Rick und Morty gesehen?
Leider nicht.
Okay.
Wenn ich die praise, dann mache ich dadurch, doch wenn ich darüber rede und sage, toll, 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 dann ist es klar, dass alle Leute im Raum um mich rum, die das irgendwie nicht gesehen haben, nicht verstanden haben oder das andere besser finden, denken, ich würde mich über sie erheben.
Nein, ich glaube nicht, dass die Leute denken, du erhebst dich über sie, wenn du sagst, ich finde das und das und das an der und der Serie oder an dem und dem Film richtig toll. Sondern ich glaube, die fühlen sich dann, als hättest du dich über die erhoben, wenn du sagst, ach, das, was du magst, das ist doch totale Scheiße. Das ist, glaube ich, das Problem.
Ja, klar. Würde ich bei Ice Age auch nicht sagen.
Ich glaube nicht, deine positive Leidenschaft für Dinge lässt Leute
sich sexy. Das ist jetzt der interessante Punkt für mich. Was genau ist der Unterschied zwischen einer wenig komplexen Sache, die ich gut oder völlig okay finde, und einer wenig komplexen Sache, die ich dafür kritisiere? Ist es, dass sie den Anspruch erhebt oder den Anschein macht, komplexer zu sein, als sie ist? Oder ist es, ich weiß es nicht, also da gibt es ja einen Unterschied. Warum rege ich mich über Wednesday auf, aber über die Avengers nicht?
Gegenfrage, würdest du dich über Wednesday auch so aufregen, wenn das nicht zu dem Zeitpunkt, wo es erschienen ist, irgendwie das erfolgreichste Netflix-Ding weltweit gewesen wäre?
Das wusste ich gar nicht, als ich habe es ja ganz am Anfang geguckt.
Ja, das, ja, aber da ist ja bei Netflix immer schnell.
Ja, das stimmt.
Platz 1 weltweit und man hört es sofort.
Nee, würde ich tatsächlich nicht.
Hat es was mit Erwartungshaltung zu tun? Wenn du irgendwie siehst, geil, Tim Burton hat mich mit Big Fish mega berührt,
das
ich erwarte jetzt Ähnliches.
Vielleicht an der Stelle wegen Tim Burton, kann sein, aber das ist die Sache, die mir immer als erstes attestiert wird, dass ich die falsche Erwartung gehabt hätte und in der Regel gehe ich mit dem Argument nicht mit. Aber es kann sein, dass ich mich gefreut habe, weil ich dachte, geil, Tim Burton macht eine Netflix-Serie mit einem hohen Budget. Ich finde alle Tim Burton-Filme geil, da freue ich mich drauf.
Ich wollte ganz einschränkend sagen, dass ungefähr 70% der Tim Burton-Filme scheiße sind übrigens. Dafür sind die 30, die übrig bleiben, mega geil.
Welche magst du gerne?
Die beiden Batman-Filme natürlich.
Ja, klar.
Beetlejuice, I love it.
Das ist fantastisch. Edward mit den Scheren hin.
Ja, aber da kann ich das nicht, also wirklich überhaupt nicht unterscheiden, ob das einfach diesen krassen Effekt, den der Film damals hatte, als ich den geguckt habe, zum ersten Mal mit 8 oder so.
Wenn ich den Soundtrack heute höre, komme ich gleich hier drehen.
Ich kenne keinen Soundtrack.
Also wenn ich den gleich anmache bewusst, in der Pipi-Pause.
Dann kenne ich ihn vielleicht doch. Aber ich weiß noch, wie ich als 7-, 8-Jähriger irgendwie, es endet ja damit, dass er den Willen mit seiner Schere in den Bauch sticht und der fällt dann aus dem Fenster. Das war, glaube ich, das größte Maß an Brutalität, was ich in dem Alter bisher gesehen habe. Das hat mich ein bisschen verstört, aber
fand ich auch
cool. Und das ist ja alles sehr von der ganzen Ästhetik her schon schwierig. Und Big Fish, und dann hört es auch schon fast
auf. Das wären aber auch eigentlich meine liebsten Filme.
Und er hat so viel mehr gemacht.
Corpse Bride, Nightmare Before Christmas.
Habe ich nie gesehen.
Sweeney Todd.
Habe ich gesehen.
Sleepy Hollow.
Habe ich gesehen. Beide mich jetzt nicht so richtig überzeugt.
Dark Shadows.
Nicht gesehen, soll fürchterlich sein.
Habe ich gesehen, war okay.
Echt?
Das ist zum Beispiel so ein Film, Dark Shadows.
Mhm.
Das muss niemand gucken, aus meiner Sicht. Das ist irgendwie, das geht einfach vorbei. Das ist einfach eine Geschichte von Anfang bis Ende. Das ist voll okay.
Alice im Wunderland.
Kann man super gucken, einfach so. Terminal mit Tom Hanks.
Ist nicht von Tim Burton.
Nee, ist nicht von Tim Burton. Aber das ist auch so ein Film, den habe ich geguckt, vor gar nicht allzu langer Zeit. Fand ich voll okay.
Langweilig fand ich den.
Das ist da muss, das ist einfach, da kann ich mich Weihnachten auf die Couch setzen.
Ja, so ein Weihnachtssonntagsfilm.
Fressen.
Ja.
Und das ist geil.
Ja, dafür ist es sicherlich geeignet. Ja, aber Tim Burton hat auch echt viel Trash gemacht.
Was denn?
Vorhin habe ich mir noch seine Filmografie angeguckt und weiß es nichts mehr davon. Irgendwas mit großen Augen, einen neuen Pinocchio-Film, weiß ich gar nicht, wie der ist, den kenne ich gar nicht. Aber
der ist doch nicht von Tim Burton.
Es gibt zwei neue Pinocchio-Filme. Einer davon ist von Tim Burton, nicht animiert, sondern, wie heißt das, wenn es echt im...
Stop-Motion.
Ein Stop-Motion-Pinocchio-Film.
Und der andere ist von Del Toro.
Oh, vielleicht verwechsel ich die beiden.
Ich glaube, die verwechselst die beiden.
Ah, Del Toro. Auch so ein Hit-and-Miss-Man. Naja. Darf ich jetzt pinken? Wieso? Ja. Kennst du ausschließlich gute Sachen von Benicio Del Toro? Du meinst Guillermo Del Toro?
Ja.
Kennst
ich
du ausschließlich...
Ich hab jetzt von Del Toro gesagt, ja. Weil ich Guillermo verwechsel.
Guillermo. Der hat auch nicht so gute Sachen gemacht. Aber wenn ich das jetzt sage, was ich
aber
sofort
im Kopf... Aber er hat auch Pan's Labyrinth gemacht.
Ja, und der ist... Lass uns nicht über Pan's Labyrinth
reden. Nein? Nee. Einer meiner Lieblingsfilme.
Ja, das ist, glaube ich, nicht.
Das ist das Brutalste, was ich jemals gesehen habe.
Die Szene mit dem
Nasenbein.
Mit dem Nasenbein, mit dem Feuerlöscher. Ist das ein Feuerlöscher? Nee, warte mal.
Wie viel Bierflasche, glaube ich.
Ja, ich verwechsel jetzt.
Oder irgendeine Flasche.
Ja, oh Gott, lass uns mal eine Pause machen. Ich komme raus. Oder willst du, wir können auch Schluss machen. Wollen wir noch jeder eine Handynotiz lesen? Es ist 10:55.
Ja, lass uns Schluss machen. Dieser Handynotiz.
Ich lasse dir drei Sachen zur Auswahl. Entweder erzähle ich dir ein Mysterium, was nicht so interessant ist, wie es klingt, was neulich in meinem Leben passiert ist. Oder ich mache was Niedliches zum Abschluss. Oder was Sprachliches.
Was Niedliches.
Was Niedliches? Hast du schon mal von der Etrusker-Spitzmaus gehört?
Nein.
Die Etrusker-Spitzmaus ist gemeinsam, nicht alleine, gemeinsam mit der Schweinsnasenfledermaus das kleinste Säugetier der Welt.
Ja.
Sehr, sehr.
Gemeinsam sind die wirklich exakt gleich groß.
Also sie werden auf jeden Fall immer beide genannt, dass sie die kleinsten Säugetiere der Welt sind. Über beide Tierarten weiß man nicht so viel, weil, Überraschung, man findet sie nicht so gut. Und weswegen es schwierig ist, sie zu erforschen.
Weil es auch sehr viel über Arme ist.
Das stimmt, aber davon gibt es wahrscheinlich extrem viel mehr.
Ja.
Etrusker-Spitzmäuse sind, pass auf, werden 35 bis 48 Millimeter lang, also 3,5 bis 4,8 Zentimeter.
So.
Und dazu nochmal ein etwa 30 Millimeter langer Schwanz.
Mhm.
Sehr, sehr klein, Schnauze wie bei allen Spitzmäusen lang gestreckt, Ohren relativ groß. Sie wiegen ungefähr so viel, und das finde ich so süß, wie ein Gummibärchen. Ungefähr so schwer wie ein Gummibärchen. Und das Fantastische ist, oder das Beeindruckende ist, es ist oft so, ne? Je kleiner ein Tier, desto höher die Herzfrequenz, desto höher so der Stoffwechsel. Und die Etrusker-Spitzmäuse haben eine sehr hohe Stoffwechselrate. Ihr Herz schlägt, Achtung, bis zu 1500 Mal in der Minute.
Wow.
Und in dieser Zeit können sie bis zu 900 Mal atmen.
Wow.
Also 900 Atemzüge pro
Minute.
Aber
das heißt auch, wenn die mal die Luft anhalten müssen, ist ganz schnell aus.
Ganz schnell vorbei. So sehen sie aus. Wenn du sie googelst, ist auch gleich der erste Treffer ein Vergleich mit, also ein Größenvergleich mit einem, ich glaube, einem Eurostück oder so.
Gummibärchen. Wer kommt denn auf diese...
Das stand im HVV-Infoscreen. Hier, wie ein kleines, also steht auf einer 1-Euro-Münze. Süß,
ja.
Klein. Etrusker-Spitzmaus.
Und halt auch einfach alles, trotzdem alles. Ne? Hat Beine, einen Schwanz, eine Nase, ist alles dran.
Ein extrem kompetentes Herz.
Wow, aber das ist ja wirklich, wenn die mal irgendwie keine Luft kriegen oder Sauerstoff runtergeht, ist ja...
Ah, Moment.
Problem.
Ja, könnte man meinen, aber auch das ist fantastisch und das ist ein Wort, was ich gelernt habe, was ich vorher nicht kannte. In Zeiten des Nahrungsmangels oder zu tiefer Temperaturen, und vielleicht auch, wenn sie die Luft anhalten müssen, fallen sie in einen sogenannten Torpor. Das ist eine Erstarrung oder Betäubung, also eine Art Schlafzustand, wie so ein Winterschlaf letzten Endes.
Mhm.
Das heißt, wenn es da zu kalt wird oder sie irgendwie gerade kein Essen kriegen, dann fahren sie ihren ganzen Stoffwechsel extrem runter, bewegen sich nicht mehr, sind wie tot und können dann, wenn die Zeiten besser sind, wenn es wieder wärmer wird, wenn sie jetzt vielleicht wirklich nicht mehr ohne Nahrung aufkommen, dann erwachen die wieder und wie sind wieder los und atmen wieder 900 Mal. Und los geht's. Der Torpor, das machen verschiedene Säugetiere, Vögel auch. Erstarrung, Betäubung, Torpor. Die Etrusker-Spitzmaus, wer mal googeln möchte.
Sweet.
Kleines Mäuschen.
Dann schließe ich mit einem etwas Herbstlichen, weil wir ja Herbst haben.
Ja.
Wir sind ziemlich in der Mitte des Herbstes. Und zwar weißt du von meiner übertriebenen, unsinnigen Abneigung gegen Funktionskleidung.
Ja. Also Moment, ist die Abneigung ist unsinnig? Oder
ja,
du findest unsinnige Funktionskleidung?
Nein, unsinnig in ihrer Übertriebenheit.
Ja, wie bei Wednesday.
Wie bei Wednesday. Es hat ein
Wednesday ist die filmgewordene Funktionskleidung.
Ich möchte nochmal sagen, dass ich vieles an der Serie gut fand und dass ich jedem gönne, diese Serie zu mögen. Und ihr auch jeden Emmy gönne. Und Jenna Ortega nur... Egal. Herbst, Funktionskleidung.
Ja.
Also, auch da gibt es einen Grund, warum ich das nicht mag. Und es entspricht mir sehr doll nicht. Aber es geht so weit, dass ich seit der Grundschule keine Regenjacke mehr habe.
Mhm.
Ich habe einfach keine Regenjacke. Und das ist so, also andere Leute würden sagen, wie kannst du ohne Regenjacke? Das geht doch gar nicht. Wie kannst du ohne Regenjacke sein? Und ich sage, selbst wenn es richtig heftig regnet, ist das Ergebnis meistens nicht so schlimm. Also man kann wirklich gut darauf verzichten. Ich habe das getan, die vielen, vielen letzten Jahre. Es kommt nicht so oft vor, dass man wirklich irgendwo dann lang muss, wenn es gerade heftig regnet. Und wenn doch, dann ist man nass und das geht. Aber im Urlaub habe ich mir eine Regenjacke gekauft, weil wir einfach da wirklich stundenlang durch die Berge gewandert sind und das wäre einfach dann doch nicht mehr feierlich gewesen. Und jetzt hat es hier neulich, war ich dann wieder, der Herbst geht los, es regnet, ich bin draußen, ich werde nass, es ist wie es ist. Und dann dachte ich, Moment mal, ich habe eine Regenjacke. Ich habe doch eine Regenjacke, ich habe mir doch im Urlaub eine gekauft. Und dann habe ich tatsächlich, also wenn ich sie schon habe, kann ich sie doch mal benutzen. Und das war total schön. Und zwar ist einfach das Gefühl, durch den Regen zu fahren, aber weder zu frieren noch nass zu werden, muss ich doch sagen,
hat seine Vorteile.
Funktionskleidung, wenn sie wirklich eine Funktion hat. Und so habe ich mit 39 Jahren die Vorteile der Regenjacke entdeckt. Und jetzt gehe ich manchmal, auch wenn es gar nicht regnet, mit der Regenjacke raus und fahre damit zum Fahrrad und finde es total geil.
Herzlichen Glückwunsch. So ähnlich geht es mir mit dem Schirm. Ich habe vor wenigen Wochen erstmalig selber einen Schirm mitgenommen, der mir gar nicht gehörte. Aber ich hatte dann einen und fand den ganz praktisch.
Ja, Schirme benutze ich komischerweise immer schon.
Immer schon?
Ja, aber die kann man halt nicht auf dem Fahrrad gut benutzen.
Ich habe noch nie einen eigenen Schirm
benutzt. Ich habe immer Angst, dass wenn ich auf dem Fahrrad bin, dass ich dann irgendwie so, gerade wenn es
ein Sturm ist. Ja, auf dem Fahrrad würde ich es auch nicht machen.
Deswegen benutze ich keinen Schirm auf dem Fahrrad. Und jetzt habe ich aber die Regenjacke fürs Fahrrad und den Schirm zum Fußgehen.
Also ich muss sagen, also ich kann das sehr, sehr nachvollziehen, obwohl ich habe eine Regenjacke, aber erstens trage ich die nicht, selbst wenn es regnet und nur sehr selten. Und dann ist sie auch nicht regendicht.
Aber vielleicht hast du ja eine Jacke, die ein bisschen Regen auch abhält, wo die nicht sofort so durchsapscht.
Nee.
Ich habe ja nur meinen Mantel, der dann immer gleich so einen Sack
ist. Ja, nee, ich habe keine, also ich habe die Regenjacke, aber wie gesagt, auch die ist regendurchlässig. Also vor allem so an den Ärmeln. Also das, der Pullover darunter ist immer, wenn ich durch Regen fahre.
Wahrscheinlich muss man die auch wieder so imprägnieren.
Ja,
und darf
ich
nicht
weiß.
Waschen und muss ja irgendwie Gensüden aufhängen und so.
Genau so ist es. Aber ich trage die selten. Auch wenn es regnet. Aber was ich schon ein paar Mal hatte, ist, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit richtig nass werde und die Hose so nass wird. Und dann den halben Tag mit einer nassen Hose rumzurennen und irgendwie immer, wenn man sich hinsetzt, dann kommt es wieder nah an die Beine ran. Das finde ich eklig.
Mhm.
Und ganz, ganz schlimm ist es, wenn ich ins Krankenhaus fahre, weil ich da irgendwelche Prüfungen abnehme, dann fahre ich mit super nasser Hose dahin, hänge die in meinen Spind, ziehe dann meine Krankenhauskleidung an und 8 Stunden später hole ich dann meine nasse Hose wieder rein. Und da reinzuschlüpfen ist der Horror.
Ich hatte auch schon Situationen durchaus, wo ich in meinem Büro im Winter saß und alle Heizungen an waren und einfach der ganze Raum in kürzester Zeit von diesem Muff voll war, weil, weil ich diese
Socken auf warme Nässe und ja.
Und dann saß ich da an meinem Schreibtisch ohne Socken, ich glaube einmal sogar ohne Hose in meinem Büro. Also es ist doch okay, Regenkleidung zu haben. Ja. Ich habe mir auch eine Regenhose gekauft, die habe ich noch nicht angezogen. Das geht mir zu weit. Das ist auch zu lästig, die dann über die Hose rüberzuziehen.
Gar nicht so doll, weil man die sogar anziehen kann. Meistens, also die, die ich kenne jedenfalls, selbst wenn du schon deine Schuhe an hast.
Das stimmt.
Und dann ist es gar nicht so lästig. Aber es ist
noch eine weitere Hose.
Das ist eine weitere Hose. Und dann ist ein Problem tatsächlich, wenn du zum Beispiel so Handy oder Portemonnaie oder Schlüssel in deiner ersten Hose hast, da ranzukommen, wenn du die da drüber gezogen hast.
Ja.
Ich habe auch keine eigene, ich benutze die von meiner Frau gelegentlich, weil, um genau sowas zu verhindern, wie ich es gerade beschrieben habe, dafür lohnt es sich dann doch. Ich will noch einmal ganz kurz jammern zum Schluss. Ich habe in den letzten beiden Tagen insgesamt 20 Stunden gearbeitet.
Aua.
Das ist ungeil.
Ja.
Will ich das mal so festhalten.
Aber morgen kannst du ein bisschen länger schlafen.
Morgen kann ich ein bisschen länger schlafen. Bisschen entspannter. Übermorgen muss ich wieder sehr früh aufstehen. Momentan ist sehr viel Arbeit. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir uns jetzt mal hier so treffen konnten. Und ich mit zusammengekniffenen Beinen und Harnröhre.
Okay, Entschuldigung. Ich muss das jetzt fragen, bevor du die Harnröhre platzt. Oh. Da steht Hurricane Festival Eichenring Schesel Established 1997 auf dem T-Shirt.
Ja.
Ich kenne das so, dass Established EST abgekürzt wird.
Ja.
Das D ist ja wohl das letzte Buchstabe im Wort Established.
Ja.
Ist es zulässig, wenn man mit dem letzten Buchstaben, abgekürzt am Ende, danach einen Punkt zu setzen? Da musst du doch eigentlich eher einen Apostroph zwischen T und D machen.
Ja, verstehe ich.
Das ist doch ein Fehler auf deinem T-Shirt.
Ein Fehler, ein grammatikalischer, orthografischer Fehler auf dem T-Shirt. Ganz kurz, hast du es mitbekommen? Es gibt so eine linken Aktivistenseite, laut gegen Nazis, glaube ich, die sich jetzt, weil das vorher nicht geschehen ist, die Abkürzung HKNZ für Hakenkreuz und FTLND für Vaterland rechtlich haben sichern lassen. Rechtlich haben sichern lassen. Das hat funktioniert, weil das halt markenrechtlich noch nicht geschützt war. Und jetzt schicken die ganze Zeit Anzeigen an so Nazi-Klamottenshops raus, die das halt verkaufen als Nazi-Kleidung. Finde ich eine geniale Aktion.
Guter Move.
Finde ich einen sehr, sehr guten Move, ja. Chapeau dafür. Was war das für eine Folge, mein lieber Freund?
Was war das für eine Folge? Ich hatte mir vorher vorgenommen, nicht zu persönlich und eher zurückhaltend in die Folge zu gehen. Und dann kamst du mit Wednesday und der Hamas um die Ecke.
Na, die Hamas kam selber um die Ecke. Wenn man das mal so sagen darf.
Nee, also, hast du recht.
Die habe ich nun nicht so reingebrute-forced in den Podcast. Das musste einfach irgendwie raus. Ich finde schon sehr gut tatsächlich im Nachhinein, dass wir die Wahlen weggelassen haben.
Ich auch.
Überwiegend. Nur mal am Rande gestriffen. Ja, Wednesday war halt ganz aktuell, bevor ich hierher kam.
Ist auch gut, dass das mal raus ist. Das Thema wird uns weiter begleiten. Ich hoffe, niemand da draußen fühlt sich von mir auf den Schlips getreten. Ihr seid alle toll. Ihr dürft alle machen, was ihr wollt. Das ist meine Lebensphilosophie. Außer ihr massakriert Menschen. Das sollt ihr bitte sein lassen.
Lasst das und versucht, wenn es geht, nicht die AfD zu wählen.
Verbreitet Liebe und haltet es mit Farin Urlaub.
Wenn ihr die AfD wählt, schreibt uns doch mal
vorher eine Mail.
Genau, und dann können wir uns ja mal austauschen, warum. Und dann können wir mal versuchen, euch zu überzeugen, dass es, ich glaube, niemand, der die AfD wählt, hört die beleuchteten Brüder. Oder umgekehrt, niemand, der die beleuchteten Brüder hört, wählt die AfD.
Ja, wir sind in einer Bubble. Schade, wir müssen raus da.
Raus aus der Bubble.
Sag
mal euren ganzen Nazi-Tanten Bescheid.
Sigmar Gabriel hat dasselbe wie Fallen Urlaub gesagt. Wir müssen rausgehen dorthin, wo es riecht und manchmal auch stinkt.
Okay, Sigmar.
Sagt euren Nazi-Tanten Bescheid, Entschuldigung, genau.
Hört auf Sigmar Gabriel. Besser kann es nicht enden. Wir hören uns in einer Woche wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl.